Jetzt geht's los.
Die Coach Potatoes.
So, moin Potato Heads. Take 2. Kälte hat mal wieder vergessen, den Knopf zu drücken. Wir haben hier schon 5 Minuten gelabert. Euch fällt auf, Carsten ist heute nicht dabei. Dafür habe ich aber wieder einen Gast dabei, denn wir machen wieder Back to the Roots. Vereine können sich bei uns vorstellen und wir haben Johannes Werner dabei. Hallo nochmal nach Gelsenkirchen.
Hallo nach Berlin. Ja, grüß dich.
Ja, wenn man es nicht im Kopf hat, muss man halt alles zweimal machen. So ist das nun mal. So, Johannes Werner ist Quarterback und zweiter Vorsitzender der Devils. Wir waren jetzt eigentlich gerade dabei, mal zu checken, wann Johannes angefangen hat mit Football. Du hast jetzt gerade gesagt, 92. Nee, 92 haben die Devils angefangen und du spielst genau, seit richtig. 2001, 2002, so rum.
Genau.
So, und dann hast du Linebacker versucht und hast festgestellt, Linebacker ist nicht dein Ding, du willst lieber Bälle schubsen.
Ja, also das habe ich nicht nur ich festgestellt, das haben ganz viele Menschen festgestellt, dass Linebacker nicht mein Ding ist. Ich war bei einem Green Machine Training, das ist ja die Auswahlmannschaft hier aus NRW. Das war damals in Recklinghausen in der Halle und ich war rechter Outside Linebacker und ich bin relativ weit gekommen. Warum, weiß ich gar nicht genau, aber dann war halt ein kleines Scrimmage in der Halle und der linke Outside Linebacker war von den Düsseldorf Panthers und ich meine sogar, der hatte die Hand im Gips. Und das war ein Lauf über meine Seite, ein Outside-Run. Und ich bin halt nach außen weg und wollte schöne Tacke setzen, schöne Winkel gemacht und alles. Und der Linebacker von Düsseldorf ist, glaube ich, in dreifacher Geschwindigkeit an mir vorbei und hat ihn dann weggemäht. Da war mir natürlich dann auch relativ klar, okay, das reicht halt nicht.
Ja, ja, das war ja auch eine Zeit, da waren ja die Düsseldorf-Jugend übermächtig. Ne? Das, wir haben damals mit der Cobras GFL-Jugend, wo ich damals O-Line-Trainer war, auch gegen die gespielt. Das muss dann, glaube ich, 2005 gewesen sein. Krasse Athleten.
Ja, die waren schon was anderes. Ja, und da weiß man dann, okay, das ist vielleicht dann doch nicht die richtige Position.
Was für ein Typ Quarterback bist du? Bist du so dieser Pocket-Passer, die Sitting Duck? Bist du mehr so schnell unterwegs? Bist du ein Read-Quarterback? Was liegt dir?
Ich bin 35.
Also, okay, die Antwort können wir uns einfach selber geben.
Ich will nicht sagen der schnelle Agile, sondern eher das angestochene Huhn, was nicht wusste, was er tut und rumgelaufen ist. Dann habe ich, wir hatten, also der ganze Verein oder auch die Herrenmannschaft hatte damals eine Entwicklung, wir sind mehrere Jahre hintereinander nicht direkt aufgestanden, aber man hat halt so ein steigendes Leistungsniveau gehabt. Und irgendwann habe ich halt Football kennengelernt und dann fing ich halt auch an, aus der Pocket zu spielen und meine Reads durchzugehen und dann ja eher Game Management als der Überathlet.
Ja, also Defense dann, lesen und gucken, wo was frei wird.
Genau, richtig. Ja. Das ist eigentlich, das macht Spaß. Ja, und vor allem, wenn man es versteht, dann geht es ja auch, dann weiß man es, wenn man das Spiel ganz versteht auf Quarterback und man weiß, was die Defense macht, dann macht das richtig Laune.
Okay. Und auch so Read-Plays, wie Read Zone oder sowas?
Haben wir auch schon gespielt. Die Sache ist, wenn man dann diesen Knoten im Kopf hat, und den habe ich ganz oft, dass man hin und wieder mal was Cooles machen will. Mhm. Und dann läuft man mit dem Ball und hat sich das schon vor dem Read überlegt. Heute, jetzt mache ich was Cooles. Und ja, es ist dann oft die falsche Entscheidung gewesen. Also ich würde sagen, ja, kann ich spielen, aber nicht gut.
Ich glaube, das ist auch mal so das Wichtigste, was man den Jungs im Backfield dann immer so beibringen muss. Habt Geduld.
Ja.
Einfach mal cool bleiben und gucken, was passiert. Ne?
Ja.
Erstmal die O-Line blocken lassen und dann kommt alles andere.
Ja, richtig. Ja, und da hat man das ja schon so oft, dass man da irgendwie hin und her rennt und ja. Also von daher und irgendwann, also ich spiele auch mit meiner O-Line seit Ewigkeiten zusammen und da ist ein tiefes Vertrauen. Also ich stehe da, ich glaube, die regen sich eher darüber auf, wie viel Zeit ich mir manchmal lasse.
Kriegen die dann auch was für dich, wenn ihr gewinnt? Von dir?
Unterschiedlich. Nee, wir haben das immer mal wieder gehabt. Das ist aber immer mal wieder irgendwie so ein Jahres-Event bei mir gewesen. Da sind dann aber auch nicht nur die O-Liner gekommen, sondern auch andere dazu gekommen. Das hatten wir jetzt aber, muss ich sagen, ich glaube seit 2 Jahren nicht mehr so wirklich. Mhm. Wird aber wieder Zeit.
Wurde bei dir schon mal der Judas-Call nötig?
Nee, noch nicht.
Aber du weißt, was es ist.
Auf jeden Fall, aber bisher noch nicht. Also ich benehme mich immer gut und das ist halt auch, also das ist eigentlich immer so das Erste, was ich jedem Quarterback sagen muss. Egal, welchen Disput man mit seiner O-Line hat, man regelt ihn auf eine vernünftige Art und Weise. Man wird niemals ausfallen, man geht niemals aktiv in den offenen Konflikt, sondern versucht das zu regeln, weil das Spiel fällt oder steht mit der O-Line, da kann der beste Quarterback sein und das sind die wichtigsten Leute. Das muss man als Quarterback auch ignorieren.
Ja.
Und wenn irgendein anderer Spieler auf dem Feld von den Receivern oder sonst was den Mund aufmacht und der O-Line gegenüber böse wird, dann muss der Quarterback alle zurechtstutzen und sagen, nee, auf die Jungs nicht. Ja.
Oder gibt nochmal eine Rookie-Taufe.
Ja, oder so, aber von daher blieb es bei mir bisher zum Glück aus.
Du bist aber auch oder warst Trainer, hast du mir im Vorgespräch erzählt.
Ja, wir haben die U19 gecoacht. Also das war dann auch eigentlich so ein großer Teil aus der Herrenmannschaft, die dann hingegangen sind und die U19 gecoacht haben. Das war über zwei oder drei Jahre lang haben wir das gemacht. Auch mit uns sind wir dann einmal aufgestiegen und wir haben jetzt halt aus diesem Jahrgang auch noch, würde ich sagen, die Leistungsträger in der Herrenmannschaft.
Ja,
also wir haben den Running Back, selbst unser jetziger Running Back und Athletiktrainer, das war damals unser Running Back, den man noch mitgecoacht hat und der ist jetzt halt auf der anderen Seite und coacht einen. Das ist schön, ja, das macht Freude.
Da geht aber immer auch so ein bisschen das Herz auf, wenn man so die Früchte davon sieht, was man da so gesät hat an so einen jungen Menschen.
Eigentlich geht's fast nur darum, muss man ja mal so sagen. Wenn man das so mitmacht, was Leute mitnehmen, was man mitgeben kann und sowas und das kommt dann zurück und man kriegt was zurück auf eine andere Art. Irgendwie ist das schön und darum geht's, glaube ich, im Verein. Deswegen machen wir das.
Aber wenn ich mir das jetzt zusammenrechne, also ihr werdet ja wahrscheinlich so zweimal die Woche Training haben, nehme ich mal an, mit den Herren.
Ja.
Dann hast du zwischendurch noch so ein bisschen gecoacht. Und dann bist du noch zweiter Vorsitzender. Gibt das nicht Ärger zu Hause?
Alles nicht zeitgleich. Also das war alles so ein Werdegang, muss ich sagen. Also man hat erst gespielt und dann war es natürlich die Zeit, wo man dann selber gerade mit dem Abi fertig war, also so die Mitte 20er, wo man dann studiert hat und dann konnte man die Zeit aufwenden und Jugendcoach mitmachen, weil man natürlich relativ früh Zeit hatte. Und ja, mit dem Coaching dann aufgehört dann selber, aber das lag dann daran, weil die Herrenmannschaft relativ erfolgreich geworden ist und wir in die dritte Liga aufgestiegen sind, dann hat man natürlich eigene Ambitionen, hängt da sich ein bisschen mehr rein und der Vorstandsjob, der ist ja erst, ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube, wir haben übernommen Ende 2021, August 2021, also wirklich noch frisch. Klar ist das viel, viel Arbeit, aber das funktioniert noch so.
Noch.
Nicht immer glatt, aber es funktioniert. Ja, also natürlich kommt man da privat schon öfter mal an die Grenzen, aber man kann es meistens noch irgendwie glätten.
Ja, ich glaube, wichtig ist halt immer, dass man diesen Job, der da anfällt, auf viele Schultern verteilen kann. Ne? Nicht, dass dann nochmal einer alleine dasteht und das komplett alleine wuppen muss, dann gibt das schnell Frust. Aber du bist aber immer noch aktiv Spieler und jetzt aber noch zeitgleich Präsi.
Genau, richtig. Also jetzt aktuell kann ich mich mehr kümmern, ich bin angeschlagen, ich hatte einen schweren Bandscheibenvorfall, eine OP und leider, wann war das denn? Vor irgendwie 16 Tagen wurde ich operiert.
Oha.
Trotzdem sieht es aber so gut aus, dass ich eventuell mit ganz viel Glück auch relativ früh wieder in die Saison einsteigen kann.
Das wird es dir wirklich geben nach so einer Bandscheibe, ja?
Da müssen wir dann schauen, ne? Aber aktuell kann ich mir, also ist für mich der schlimmste Gedanke, nicht zu spielen. Was Schlimmeres kann ich mir jetzt gerade eben nicht vorstellen, weil ich sag mal, jetzt gerade mit 35, dann sagt man sich, wie viele Jahre hat man noch? Ich meine, gut, auf Quarterback, wir sind ein bisschen gesegneter, dass wir den Sport länger ausüben können, aber trotzdem muss man ja überlegen, wo es hingeht und dann ein Jahr komplett, ja, wird schwierig, aber wir gucken, das wird mit der Absprache der Ärzte sein und wie alles verläuft. Bisher läuft's gut. Dann mal abwarten.
Okay. Ich hätte halt immer so das Problem, also ich hatte selber schon mal eine Rückenverletzung gehabt, die mich lange rausgehauen hat, aber dann halt immer so noch die Verletzung im Hinterkopf, gerade auf dem Feld, ne? Hoffentlich rasselt mir da jetzt keiner in den Rücken und hoffentlich wird das nicht wieder schlimmer. Das muss man auch erstmal verarbeiten.
Ja, muss ich sagen, ich hatte schon etliche Operationen durch den Sport oder nicht nur durch den Sport. Eigentlich ist es immer der Boden, auf den man auflegt. das habe ich nicht. Das ging relativ zügig, dass mir klar war, dass das kann immer passieren und das ist nicht irgendwie eine spezielle Situation. Und dann nehme ich lieber noch so lange mit, das, was ich liebe, den Sport, als dass ich auf alles aufpasse und sage, nein, danke.
Okay, mit dem Wissen, du musst noch bis 67 arbeiten.
Ja. Ja, ich bin gelernter Informatikkaufmann. Ich arbeite für also erneuerbare Energien, Vertrieb. Ich sage mal, zur Not, das geht alles am Schreibtisch und Remote und ja. Also ich möchte erstmal noch spielen.
Okay, die Devils haben wir vorhin schon festgestellt, die gibt es jetzt seit 92. Ihr feiert euer 30. Jubiläum. Ich hatte jetzt versucht, auf der Internetseite so ein bisschen schlau zu werden, aber Fehlanzeige, also da passiert ja nicht sehr viel. Wenn man sich
Richtig.
informieren will, kann man so ein bisschen was bei Instagram rausfinden, also zumindest was von dem aktuellen Spirit, der bei euch herrscht, aber so richtig Informationen gibt es ja nicht. 92. Welcher Liga spielt ihr denn jetzt gerade?
Wir sind jetzt in der Verbandsliga.
Verbandsliga,
Wir
das ist
haben.
die vierte oder die fünfte?
Nee,
Ich
das ist
komme.
sogar die fünfte
Die
Liga.
fünfte.
Die fünfte. Wir haben bis vor 2 Jahren noch in der dritten Liga gespielt und sind dann aber selbstständig abgestiegen, also runtergegangen. Das war noch in Corona-Zeit, weil wir einfach eine Menge Leistungsträger quasi abgegeben haben. Einerseits in die GFL 2, andererseits aber auch aufgrund von Alter. Und wir hatten halt gerade oder auch schon zu der Zeit dieses Problem U19-Mannschaft, wo wir mit jetzt ganz viele Mannschaften kämpfen. Dementsprechend kamen keine ausgebildeten Spieler nach, sondern alles neue Leute. Und ja, ich sag mal, wie will man als Verein Leuten Football schmackhaft machen? Leute müssen gewinnen, müssen Spaß daran haben und müssen irgendwie eine vernünftige Competition haben. In der Regionalliga waren wir Frischfleisch für alle Mannschaften. Die waren alle weitaus besser aufgestellt. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir müssen zurückziehen und konnten uns dann mit dem Verband einigen, dass wir in der Verbandsliga gestartet sind.
Ja,
Ging aber auch nur wegen Corona.
das ist natürlich eine schwere Entscheidung, die ich aber durchaus respektiere, weil es bringt ja nichts, wenn man wirklich merkt, man ist ja chancenlos, dann ist ja der Frust größer als jetzt dann abzusteigen und zu sagen, wir bauen uns neu auf, kann noch den einen oder anderen Sieg da mitnehmen und dann wachsen wir wieder gesund. Jetzt hattest
War
du,
schwierig.
ja, das glaube ich dir. Das muss man auch als Vorstand ja dann auch irgendwie erstmal seinem Team dann halt irgendwie mal verklickern, beziehungsweise erstmal den Trainern das klar machen. Weil Trainer werden dann wahrscheinlich, warum soll ich denn jetzt da unten spielen? Der Weg geht nur nach vorne. Und ich glaube, das ist dann schon wirklich auch eine taktisch kluge Entscheidung, wenn es dann soweit ist, dann auch mal zu sagen, okay, wir bremsen mal ganz kurz und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Du hattest mir jetzt gerade die unglaubliche Story erzählt, also da habe ich dann geschluckt. Also ihr fahrt ja ein U19-Programm, aber in einer Spielgemeinschaft und das nicht nur mit ein oder zwei Teams, sondern es könnten sogar vier oder fünf sein.
Genau, also jetzt gerade wird in der U19 trainiert, also alle Mannschaften hier eigentlich fast im Einzugsgebiet. Das ist Recklinghausen, mit dem wir mit allen Jugendabteilungen in der Spielgemeinschaft sind. Aber in U19 sind wir darüber hinaus dann noch mit Herne unterwegs, Oberhausen, Duisburg. Genau, die Teams sind da alle mit dabei. Recklinghausen und wir natürlich dann auch. Ja, und da guckt man halt irgendwie, wie man die Jungs zum Laufen kriegt, ne? Ich sag mal jetzt gerade. Diese U19-Abteilung ist unabhängig jetzt vom Football. Ich weiß auch bei Fußballmannschaften hier in der Stadt, da sieht es schwierig aus. Und wir wollen halt irgendwie gucken, dass die Jungs am Ball bleiben und weiterhin Football spielen. Wie ist fast egal. Hauptsache, die kommen dazu, ja, zu zocken.
Ja, verstehe ich. Also, wenn sie erstmal weg sind, dann sind sie weg, dann kriegst du es auch nicht mehr eingefangen. Und dann hofft man ja natürlich, dass der zum Glück noch laufende U16-Jahrgang dann irgendwann wieder hochkommt und bis dahin auch wieder ein paar neue Leute kommen. Aber wie organisiert sich denn sowas? Also, ich meine, also gut, der ganze Einzugsbereich wird wahrscheinlich nicht so groß sein wie Berlin an sich, aber trotzdem muss man ja erstmal die Leute da irgendwie hinkarren, beziehungsweise erstmal organisieren, wo findet denn jetzt das Training überhaupt statt? Wie läuft das da bei euch?
Das ist unter den Jugend oder die Jugendcoaches unter sich haben das relativ, ich sag mal, ja, frei von Bürokratie geregelt. Die Montagseinheit oder also generell, es gibt halt Einheiten, die festgesetzt waren, weil auch die U16 parallel trainiert. Die Montagseinheit findet aktuell in Gelsenkirchen statt. Dann geht mittwochs halt die U16 alleine in Recklinghausen, dann aber nur mit Gelsenkirchen. Und die U19 ist dann am Wochenende immer wieder mit allen Mannschaften zusammen unterwegs. Und da wird wirklich dann jede Stadt einmal angefahren. Jetzt ist es halt so, dass die meisten Mannschaften schon vernünftige Plätze haben und auch gute Anlaufstellen, wo man vernünftig drauf trainieren kann. Also das bedeutet dann nicht, dass die da irgendwie auf dem Acker unterwegs sind. Herne nebenan hat einen wunderbaren Platz, wo dann halt immer wieder drauf trainiert wird. Ja, und das wird sich da wirklich halt arrangiert. Ne, ich meine, klar, das ist halt nicht das Schönste, was man sich vorstellen kann. Wünscht sich, Ich glaube, kein Vorstand für seine U19-Spieler, wünscht sich aber auch genauso kein Trainer oder kein U19-Spieler an sich. Aber grundsätzlich ist es halt so, dadurch, dass es jetzt so eine, ich sag mal, relativ hohe Dichte gibt an Footballvereinen bei uns in der Nähe, ist natürlich das Einzugsgebiet ein bisschen kleiner und natürlich dann auch die Mannschaftsteile kleiner. Und dann ist halt wieder Hauptsache, die Leute genießen Football. Dadurch
Ja,
kann man
letztendlich
nicht
geht es
mehr
darum,
sagen.
ja. Wie nennt sich denn das Projekt? Das wird ja jetzt da wahrscheinlich nicht Recklinghausen, Gelsenkirchen sowieso heißen. Das wird ja irgendwie einen coolen Namen haben.
Boah, dann muss ich gestehen, das hat einen coolen Namen, dann muss ich jetzt aber gerade einmal in die Pfeife, also kann ich gar nicht sagen,
Okay.
da ich mein aktuelles Handy nicht habe, aber die haben da was Schönes gemacht. Ja, wir haben ja natürlich bei uns auch jemanden, der die Jugend mit koordiniert, und der hat sich da komplett drum gekümmert, und ist da stark mit vorne dabei. Das werde ich aber nochmal nachreichen.
Marco kommentiert hier gerade, man muss die U19-Struktur ändern, sonst wird das nichts. Es gibt in einigen Bundesländern oder Spielverbünde keine U19-Elver-Tackle-Alternative. Dabei wäre es, glaube ich, fast einfach, das Problem zu lösen. Naja, also ich glaube mittlerweile, dass es ein Fehler war, die U19 von 4 auf 3 Jahre zu kürzen. Also früher war es ja mal so, dass die Jugend, die A-Jugend ja bis einschließlich 20 mitmachen konnte, dann wurde es ja eingekürzt auf 19. Ich glaube, das hat viele vor Probleme gestellt. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe es ähnlich. Vor allem war es halt bei uns zeitgleich mit dem Ansteigen der Mannschaften oder der Gründung von Mannschaften. Und das nimmt dann natürlich nochmal extrem viel Potenzial. Und vorher war es so, dass man, also ich kenne es, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, da bin ich halt nicht so häufig, aber da war es halt wirklich so, wenn man dann einen Footballverein gesucht hätte, man hatte schon so seine 30 Kilometer oder sowas auseinander und da war relativ klar, wo trainiert wird. Und jetzt sind es halt wirklich nur noch so 10, vielleicht 15 Kilometer, was das Einzugsgebiet so ein bisschen rauszieht aber wenn man jetzt nur bei Altersklassen denkt, ist es da natürlich dann vielleicht auch wieder, wenn man also gerade dieses nur auf 3 Jahre gekürzte hat, genau den Jahrgang, der relativ selbstständig ist. Davor hatte man noch ein Jahr, wo sehr viel Elternarbeit mit dabei war, die Kinder zum Training gebracht haben oder sonstiges. Und ich glaube eher, dass dieser Faktor so ein bisschen fehlt, dass die halt merken, die sind auch da wieder ein bisschen eher auf sich gestellt und der Grund oder das Grundrauschen in der Mannschaft ist halt schon leiser als vorher.
Ja, zumal ja eben das Problem ja, finde ich, auch immer war, gut, jetzt kriegst du einen 17-Jährigen hoch, den musst du dann dafür die Jugend fit machen, dann war er vielleicht mit 18 spielfähig, aber noch nicht leistungsfähig. Und deine Jahrgänge, die halt gerockt haben, waren dann halt 19 und 20. 20 ist weggebrochen. Und jetzt hast du halt einen relativ schmalen Jahrgang, der für dich die Saison leistungsmäßig wuppen muss. Und dann ist halt auch schon weg. Ne?
Genau.
Es ist dann immer ein bisschen ein Problem. Sedat grüßt hier, sagt, endlich hat es hier geklappt. Ja, Sedat,
Ja.
ich hab euch nicht vergessen und ich halte mein Wort. Sandra schreibt hier gerade noch, ob das mit dem Mützen so abgesprochen ist. Wir haben uns vorher noch nie gesehen, wir kannten uns vorher noch nicht. Wir hatten aber ein kleines Vorgespräch vor der Aufnahme und dann habe ich in seiner Ecke eine Dolphinsmütze rumliegen sehen und haben festgestellt, wir mögen uns, wir sind Dolphins-Fans.
Ja.
Und proud of it. Wer daran Zweifel hat.
Aber sowas von.
So sieht es nämlich aus. Und wir hassen die Patriots. So.
Ja.
Das ist mal raus.
Und die Bills können wir auch nicht leiden.
So sieht es nämlich aus. So, Kai schreibt, in Berlin-Brandenburg gibt es nur noch Neuner U19. Naja, ganz nicht. Es gibt noch ein Elfer-Team in Berlin, das sind die Adler in der GFL Junior. Die Rebels, die ja auch GFL Junior war, die hat es ja letztes Jahr zerlegt. Die haben dieses Jahr auch noch nicht wieder zurückgemeldet. Also bei uns merken wir halt auch einen starken Einbruch gerade in der U19. Woran machst du das fest?
Schwierig. Also ich muss sagen, es ist wirklich schwierig. Ich möchte klar sagen, ein bisschen, es hängt mit an der Pandemie zusammen. Also da muss, ich meine, das macht einen müde, sowas immer wieder zu hören. Und das fühlt sich an wie eine doofe Ausrede also auf Vorstandsebene. Aber man muss einfach eingestehen, es ist keine Ausrede. Also das Denken in der Gesellschaft hat sich verändert in der Zeit. Das ganze Vereinsleben ist halt dermaßen zurückgefahren worden. Und es fühlt sich halt an wie ein kompletter Neuaufbau. Und Deswegen meinte ich halt auch dieses auf die Altersklassen bezogen. In der U16 hat man jetzt halt gerade, wir haben bei unseren U16-Spielern und auch die U13-Spielern, die Eltern machen da einfach eine riesige Rolle oder spielen eine riesige Rolle, weil die sind bei den Trainingseinheiten, die sind bei den Spieltagen und helfen mit. Und das ist genau das, was in der U19 fehlt, weil sie halt eigentlich so eigenständig sind, hingehen. Und dann, man erfährt ja auch die dicksten Geschichten. Der Spieler soll angeblich immer da sein, der war nicht einmal beim Training, weil er sich irgendwo rumdrückt. Und das kriegt man dann auch nur über 27 Wege mit, weil es alle immer stressig haben und man gar nicht so viel Zeit mit den Eltern, sage ich mal, verbringen kann und sich nur mit denen kurz schließen, woran es liegen kann. Ja, aber natürlich halt auch dieses, ja, ich habe auch das Gefühl, dass die nicht mehr ganz so lange an Interessen festhalten, wie vielleicht wir.
Ja, also ich denke halt auch, wir hatten uns im Vorfeld kurz darüber unterhalten, dass es eben auch ein Punkt ist, gerade bei den 18- bis 19-Jährigen, dass sie dann halt festgestellt haben, Mensch, das Leben, gerade wenn ich jetzt in der Ausbildung angefangen habe, ist dann ohne Football doch ein bisschen einfacher. Und Playse und Xbox, die warten auch noch zu Hause, da kann man auch noch ein bisschen was mitmachen. Und wie du sagst, da sind dann halt auch die Eltern nicht mehr im Hintergrund, die dann halt so ein bisschen pushen und sagen, komm, jetzt geht's wieder los hier. Was wir aber auch festgestellt haben oder meinen festgestellt zu haben, dass es eben halt auch nicht mehr die Trainer dafür gibt. Also man hat ja auch irgendwie das Gefühl, dass auch Trainer in der Pandemie festgestellt haben, oh, Zeit mit der Familie, auch nicht schlecht. Wer seid ihr denn?
Ja, vielleicht sogar, also vielleicht auch ein bisschen ELF, aber jetzt gar nicht negativ. Also sowohl Spieler als auch Trainer. Und hatte ich ja auch schon vorher einmal erwähnt mit unserem Herrentrainer gesprochen, der halt auch sagt, es gibt 8 Clubs in Deutschland, 350 Spieler, die halt weggezogen worden sind aus dem Amateurfootball oder nicht weggezogen, aber die sich halt weiterentwickelt haben. Und natürlich wurden auch Trainerstellen besetzt und alles ist nach oben nachgerutscht. Ne? Man merkt halt, dass Trainer und da muss man sich ja auch nichts vormachen. Es gibt genug Vereine, die ihren Trainern vernünftige Gelder zahlen können. Und dann gibt es natürlich die Vereine, die halt von ihren Mitgliedsbeiträgen leben und schauen, dass es halt so gut wie jeder ehrenamtlich macht und darauf angewiesen ist. Und dann ist natürlich halt immer die Argumentation flach oder ist es halt schwierig, Trainer von außen zu bekommen, wenn man vielleicht dann auch vom Platzangebot her nicht die besten Voraussetzungen hat. Also es spielt ja dann auch wieder noch mit einer Rolle, inwiefern unterstützt die Stadt oder nicht. Da sind viele Faktoren, die reinziehen. Auf jeden Fall ist der Markt abgegrast und neue Trainer müssen ausgebildet werden und Lust haben.
Zu dem Punkt kommen wir gleich. Marco macht hier einen interessanten, kontroversen Punkt auf. Man braucht 1, 2, 3 Jahre. Ich hätte nur als Idee, 18-Jährige dürfen doppelt spielen, Senior und U19, dann 9er-Tackle. Oder gehe ich da eventuell noch kontroverser weiter, 9er und 11er gemischt und Teams, die Personenprobleme haben, das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Aber Grundidee jetzt, Jugendliche im wehrfähigen Alter quasi doppelt spielen zu lassen. Ich hätte da jetzt so meine Probleme. Wie siehst du das?
Ich sehe es auch schwierig. Eigentlich, ja, ist jetzt die Frage, aus welchem Grund man das macht. Macht man es wirklich, um die Jugendarbeit zu fördern oder macht man es, um Herrenmannschaften, die vielleicht dünn sind, irgendwie denen auszuhelfen?
Im Zweifelsfall ist es halt immer Letzteres. Ne? Im Zweifelsfall versucht man immer irgendwie das Männerteam am Laufen zu halten.
Und dann verheizt man da eher die Jugendlichen oder verängstigt die dann mit ein, zwei Kontakten. Ich vergesse nie, wir haben mal ein Spiel gegen die Cologne Pagans gehabt. Und die haben auch eine mega Jugendarbeit, auch ich weiß nicht, jahrelang DFL-Jugend, alle überall unterwegs. Und die hatten dann den Deutschland-Defense-Liner, also Jugend-Deutschland-Liner, der auch DFL-Jugend gespielt hat, der kam dann mitten in der Saison hoch ins Herrenteam und der hat keine Schnitte gesehen. Mhm. Und das war nicht, weil er nicht gut war oder sonstiges. Das ist ein super Athlet und der hat sich auch die Jahre danach mega entwickelt. Aber man hat gemerkt, dieser Schritt von Jugend zu Herren ist dann doch größer, als man denkt. Und das macht man nicht mal so eben.
Das denke ich halt nämlich auch, weil der Leistungsunterschied von einem 18-, 19-Jährigen zu einem 25-Jährigen ist halt nochmal unterschiedlich. Da knallt das dann halt auch ganz anders. Ja. Und wir haben ja eh schon das Problem, dass wir vom 19-Jährigen zur Männermannschaft eine gefühlte Dropout-Rate von 75% haben. Und wir müssen es den Leuten einfach machen. Wir müssen ihnen Zeit geben, sich da einzufinden und nicht gleich mit dem ersten Hit weggeballert zu werden. Und da glaube ich, Doppelspiel kontraproduktiv, zumal wir, also wenn wir jetzt wirklich von dem Wort Doppelspielen ausgehen, von einer sportlichen Belastung reden, die dann auch nicht mehr sinnvoll ist. Ja. Würde ich jetzt mal so meinen. Jetzt hattest du aber gerade auch noch mal was Interessantes gesagt. es ist halt für einen kleinen Verein halt auch nicht einfach, Trainer zu finden, gerade wenn die halt Geld sehen wollen. Letztendlich bleibt ja dann eigentlich nur noch entweder zu hoffen, dass dann irgendjemand sich in Gelsenkirchen dann noch berufen fühlt, um einen Trainer zu machen. Aber das ist dann eher unwahrscheinlich, wenn er noch nie mit Football in Büro kam. Dann bleibt er eigentlich nur noch selbst ausbilden. Wie läuft das ja da bei euch?
Ja, Trainer wollen wir ausbilden. Also grundsätzlich haben wir uns halt dafür ausgesprochen, also als wir den Vorstandswechsel haben, sind wir hingegangen und haben gesagt, gerade auch mit dem Rückzug der Herrenmannschaft aus der dritten Liga, dass wir in die Jugendförderung investieren wollen und da wirklich vernünftig arbeiten wollen. Bedeutet natürlich jedem, der Lust hat, eine Trainerausbildung zu ermöglichen. Wir haben in der U16 sind es hauptsächlich alte ehemalige Spieler, die als Coach unterwegs sind, dann gemeinsam mit ein, zwei Leuten, die sich jetzt auch neue Coaches-Lizenzen erworben haben und die da auch hinterher sind, welche zu erwerben. In der U13 haben wir gefördert, ja, U19 müssen wir jetzt wieder suchen. Ausbilden auf jeden Fall immer und man muss halt auch schauen, ne, inwiefern, es ist ein hoher Zeitaufwand, das weiß man, und da muss man gucken, mit welchen Giveaways oder sonstigen man den einen oder anderen dann quasi glücklich gestimmt bekommt. Und es gibt ja auch noch gibt ja immer noch viele Trainer, die unterwegs sind und sowas aus Herzensblut und Vereinsliebe machen. Man muss halt nur wieder finden. Und dann ein bisschen streicheln.
Ja, wie geht ihr denn das sowas an, Trainer ausbilden zu wollen? Also klar, die Lizenzausbildung über Verband ist ja immer das eine. Wie sinnvoll die ist, ist immer nochmal eine andere Geschichte. Also nur weil jetzt jemand eine Lizenz hat, ist das noch lange kein Trainer. Wie geht das da bei euch weiter?
Also grundsätzlich wird natürlich immer geguckt, dass man, wenn man Leute zum Trainer ausbildet oder wenn Trainer ausgebildet werden, man schon Leute sucht, die entweder sehr viel auch theoretisches Wissen vom Football haben oder aber auch sehr viel athletisches Wissen. Das muss dann noch nicht mal mehr Football sein, weil wenn ich Athletik verstehe und kann, dann kann ich Football trainieren. Das sind Bewegungsabläufe, mehr ist das nicht. Ja. Und da muss man natürlich, also das ist eigentlich, man hat schon die Gespräche und sucht dann die Leute, die, wo man weiß, okay, die haben Lust und die sind vielleicht jetzt auch gerade im Studium und haben auch die Zeit dafür, diese Ausbildung zu machen. Und die werden dann aktiv von uns angesprochen. Mhm. Und dann wird gefragt, wie sieht es aus? Dann heißt es halt erstmal, okay, eventuell wird dann erstmal eine Mannschaft begleitet für einen gewissen Zeitraum und sich das angeschaut. Und wenn man dann sagt, ja, man möchte einsteigen, dann wird man halt für eine Trainerlizenz angemeldet. Man kann aber auch schon im Vorfeld natürlich mit dabei sein und coachen. Und dann wird angefangen quasi.
Fahrt ihr dann auch regelmäßig zu Conventions?
Ich jetzt selber bin nicht dabei. Bei den Trainern ist es so, dass die da unterwegs sind. Die suchen sich die auch meistens so selber raus. Ich meine, in NRW jetzt ist es ja auch so, wir müssen die eigene Coaches Conventions besuchen, um die C-Lizenz jährlich zu verlängern. Also die aus Bayern und sowas gelten nicht. Aber ich weiß auch, dass Trainer von uns, gerade aus der Herren, auch die Conventions teilnehmen oder wahrnehmen, einfach um ihr Wissen aufzubauen.
Und wie sieht das mit Gastcoaches aus?
Haben wir aktuell keine. Suchen wir immer. Wir haben jetzt unser Athletik- und Running-Back-Trainer, der quasi aus unserer eigenen Jugend kommt. Der hat aber auch schon zweite Liga gespielt und coacht gerade auch die Running-Backs von Soling, von den Soling Paladins. Da weiß man jetzt nicht, ob er bei uns Gastcoach ist. nein, ist halt, wir sind das Herz oder das Herzensblut und da drüben bringt er seine Fachkenntnisse einfach vernünftig an den Mann. Naja, aber ansonsten haben wir es noch nicht. Wir arbeiten dann halt sowas wie mit Camps. Da hatten wir jetzt ja vor kurzem den Björn da.
Ja, der ist überall, ne? Den hört man überall. Klasse Typ. Ja.
Vor allem, mein Coach kennt ihn schon oder kannte ihn und hat auch schon mal mit ihm gearbeitet und hatte den schon für letztes Jahr angedacht. Da hat es nicht funktioniert und jetzt kam er halt, dass er was bei uns in der Nähe macht und wir haben uns geeinigt, er kommt zu uns auf den Platz und wir alle mega. Also sehr angenehmer Typ, kann man perfekt mitarbeiten, hat Spaß gemacht und ich glaube, es hat allen Mehrwert gegeben, die da waren. Und sowas finde ich halt auch immer wichtig, dass das für jede Spieler oder für viele Spieler angeboten wird.
Absolut. Und selbst wenn es nur ist, dass der Gastcoach, der dann im Camp ist, nochmal das sagt, was der alte Trainer sowieso sagt, aber dann macht es meistens nochmal Klick. Ja, das ist auch so gerade so eine kleine Idee, die wir bei den Coach Potatoes diskutieren, ob wir so eine kleine Crew an Interessierten aufmachen, um dann halt irgendwo mal zu Camp zu fahren, um das, was wir machen, halt anzubieten. Wir waren jetzt halt letzten Herbst in Dachau gewesen. Carsten und ich haben da eine Klinik gegeben. Ich mache sowieso schon seit jeher immer irgendwo in NRW Kliniks. Also wenn ihr Interesse habt, sagt Bescheid. NRW ist für mich immer eine Reise wert.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also da werden wir definitiv Interesse haben. Außerdem hast du ja auch gesagt, Long Snapper und Snipper, ne?
Ja, genau.
Ja, Da kannst du dann mit meinem Bruder mal ein bisschen arbeiten.
Ja, sehr gut. Da hast du schon erzählt, der Center. Das ist natürlich auch eine interessante Mischung.
Ja, wobei der jetzt, ja, ist der große Bruder, der coacht jetzt aktuell mehr, weil er dann doch körperlich sagt, er weiß noch nicht genau, aber ich hoffe, er spielt noch ein Jahr.
Ja, O-Line ist Verschleißsport.
Ist es, ja. Leider, und er hat sich jahrelang für mich geprügelt. Ich könnte es nachvollziehen, auch wenn das Herz blutet, aber ja, verstehen kann man es natürlich immer.
Ich weiß nicht, ob du den Chat siehst, aber hier haben wir eine Riesendiskussion zum Thema Jugendtier aufgemacht. Würde ich gerne mal mit, also es wäre ein Thema, was man hier stundenlang diskutieren könnte, aber wir haben uns ja vorgenommen, euren Verein ein bisschen vorzustellen. Ansonsten müssten wir da mal irgendwann vielleicht demnächst mal eine neue Runde aufmachen, um mal so das Thema Jugendarbeit zu besprechen. Das ist auch wirklich interessant. Ich habe aber gesehen, ihr habt auch eine Damenabteilung. Wie läuft es denn da?
Ja, also wir haben eine Damenabteilung. Ich muss sagen, die ist nicht komplett ausgebaut. Die ist mit den, die spielt mit den Mülheim Shamrocks.
Ach,
ist
die Mülheimer. Mülheim
Shamrocks. Genau.
Also schöne Grüße an Betty.
Gemeinschaft. Werden wir ausrichten? Nein, oder vielleicht dazu. Also keine Spielgemeinschaft. Aber unsere Frauen sind ausgeliehen und wir haben in diesem Jahr auch ein Spiel bei uns auf dem Platz.
Ausgeliehen ist ja auch mal interessant. Wie ist es dazu gekommen? Wie gestaltet sich das?
Ja, auch, also unsere Damen haben auch schon im letzten Jahr mit Mülheim zusammengespielt. Die Sache ist halt, die Frage ist natürlich immer, ab wann ergibt es Sinn, eine Spielgemeinschaft zu machen, wann nicht. Ja. Mülheim hat ein sehr erfolgreiches Damenprogramm und spielt schon lange in der zweiten Bundesliga und ist dafür natürlich ich weiß nicht, ob es Förderung gibt oder kann man, also ich gehe mal davon aus und das auch voll zu Recht, wenn die da so eine gute Arbeit machen. Und wir haben jetzt bei uns im Verein nicht so die Frauendichte, dass wir eine eigene Mannschaft stellen können, aber auch nicht so, dass wir, ich sag mal, zu oder immer relevant sind. Auch wenn wir oft die spielentscheidenden Charaktere dann noch dabei haben, die dann ausgeliehen sind. Ja, und dann ist man halt hingegangen und hat gesagt, okay, die können, die spielen bei Mülheim, sind aber halt natürlich von uns wechseln nicht den Verein. Unser Trainer ist auch mit dabei, ein Ehrenamtlicher, auch ein alter Spieler, ein alter O-Liner, der für mich geblockt hat. Und ein guter Freund, der ist damit unterwegs und kümmert sich dann immer, dass die Damen da auch nicht alleine unterwegs sind und ist damit an Bord. Ja, der macht das sehr gut. Ausbau. Ich muss sagen, es mangelt halt bei uns hauptsächlich an Trainingsplätzen. Das ist so grundsätzlich immer so eine Schwierigkeit in Ballungsgebieten, glaube ich. Man ärgert sich hier mit Fußball oder mit anderen Sportarten, die da aber oft auch nichts zu können, sondern es ist irgendwo das, ja, weiß nicht, die Stadt oder der Sportbund, der nicht transparent durchgibt, wo Verfügbarkeiten sind. Ja. Und dann hat man halt nicht die schönen Trainingszeiten, die man anbieten kann für seine Sportler.
Ja, ätzend ist immer montags und freitags.
Ja, freitags ist ganz schlimm. Und wir hatten freitags auch eine Zeit lang mit der U19 Training, was natürlich auch ein Grund ist, warum eine U19 nicht ganz so gut funktioniert. Früher war es bei uns noch so, also als ich in der Jugend nur trainiert habe, da ist man halt auch freitags zum Training abends raus und samstags dann zum Green Machine Tryout gefahren. Das ging alles, aber das ist halt nicht mehr so.
Ja. Ja, man muss sich halt, man muss sich das Angebot mit vielen anderen Sportarten teilen, ne? Und das ist halt nicht nur Fußball, das wird ja halt immer mehr und macht es dann eben auch nicht einfacher. Und dann braucht man halt wirklich sehr gute Kontakte dann in die Kommunalverwaltung.
Ja.
Wie war es für dich da, neu gewählter Vorstand da so reinzufuchsen?
Auch grundsätzlich ganz, ganz angenehm. Ich war schon immer mal wieder mit Gelsensport hier bei uns in Kontakt, weil ich ja auch schon mit dem alten Vorstand immer wieder eng zusammengearbeitet habe. Wenn man lange im Verein ist, das gehört das irgendwie dazu. Und auch bei uns ist der Sportbund in einer Art Umbruch. Also da sind auch relativ viele junge Leute und relativ neue Leute mit an Bord. Und ja, das war an sich ganz angenehm. Interessant ist es jetzt halt immer wieder, man nimmt halt hier auch jede andere Veranstaltung teil oder wahr, wo, ich sag mal, auch Unternehmer irgendwie Vereine fördern wollen. Und man merkt oft, dass doch im Kreis Sportbund oder halt auch städtisch das alles noch wesentlich langsamer vonstatten geht, als jetzt mit so einem jungen Unternehmer, der irgendwie was bewegen will. Also Projekte sind einfach zeitlich schwieriger abzuschätzen.
Was ist denn jetzt genau dein Aufgabengebiet so als zweiter Vorsitzender?
Ja, ich mache hier sowas. Also im Grunde genommen, also ich würde auch sagen, es ist halt nicht hundertprozentig abgesteckt. Also jetzt aktuell kümmere ich mich darum, dass wir, oder um die Trainer, dass wir Trainer haben, wobei in der Jugend ich da halt ganz stark unterstützt werde von Florian Schwarz, der halt die Jugend koordiniert und sich da um die Trainer damit kümmert. Dann geht es aber auch darum, die Spieltermine mit dem Fußballverein abzustimmen von unserem Heimatstadion, das Fürstbergstadion. Geht aber auch darum, die Trainingsplätze abzustimmen und die Trainingszeiten mit dem mit Gelsensport und halt öffentliche Termine wahrzunehmen in irgendeiner Form. Also jetzt aktuell auch noch so ein bisschen das Passwesen, aber da auch das teile ich mir mit dem Geschäftsführer. Und ansonsten alles, was so Außendarstellung macht, das macht ja der Maxi zum Glück.
Ja, habt ihr euch also gut aufgeteilt.
Ja, wir haben da auch noch ein paar. Wir haben einen, der kümmert sich nur um Integrationsarbeit und macht da einen super Job. Also wir haben wirklich etliche Schultern, auf die es mittlerweile verteilt wird. Deswegen, ich schnupper überall mal so ein bisschen rein. So richtig machen sind meist die anderen.
Das Thema Trainerbeschaffung finde ich halt sehr interessant, weil ich habe halt immer wieder festgestellt, dass das größte Problem, was die Vereine ja meistens haben, ist, dass sie kein Netzwerk haben, beziehungsweise keine Trainer kennen und nicht wissen, an wen sie sich wenden können, um mal nachzufragen. Wie sieht es bei euch aus? Wie geht ihr dieses Thema an?
Ja, also das Netzwerk, würde ich sagen, ist schon vorhanden. Schwierig ist halt das hohe Angebot, was generell offene Trainerstellen angeht, jetzt hier in der Region. Grundsätzlich ist es halt auch so, dass man mittlerweile, ja gut, ich spiele jetzt seit 20 Jahren knapp Football. Man kennt fast alle. Also man kennt alle so aus der Region. Ich kenne alle Trainer. Man hat entweder gegen alle schon mal gespielt, vielleicht hat man sogar schon mal drunter gecoacht. Man lernt welche kennen über die Green Machine. Ganz viel Arbeit machen halt auch die Trainer untereinander. Wenn man einmal wen für die U16 hat oder für irgendeine Abteilung, dann haben die noch den einen oder anderen mit dabei, mit dem sie schon immer gut zusammen trainiert haben, gecoacht haben. Ja, aber hauptsächlich ist es halt das Netzwerk, was man so schon aufgenommen hat, ne? Ich meine, jetzt gerade mit dem Verein Recklinghausen, mit dem wir auch in Langzeitkooperation gehen in der Jugend. Früher war es halt immer so, ja, oh, die Recklinghausen Chargers, das, was wir jetzt mit Essen haben. Aber auch da wird schöner Football gespielt, auch wenn es halt die Rivalen sind, sage ich mal. Man hat mit denen zusammengezockt. Der Coach aus der Herrenmannschaft war mein Trainer, wegen dem habe ich ein Tattoo auf dem Hintern. Das sind alles so Sachen, wo man sagt, ja, man kennt sich. Und das Schöne ist, dass die Charaktere halt auch alle einfach nur Football nach vorne bringen wollen. Und da geht es ja nicht nur immer um mich und meinen Verein, sondern oft ist es halt so, ja, ich habe Zeit, Trainingszeiten, da passen nicht, da passen sie aber in einem anderen Verein und dann wird da ausgeholfen. Das ist halt das Schöne immer noch an der Community, in der wir leben. Dass da doch halt noch ein paar sind, die dann so hin und her switchen.
Was könnt ihr einen Trainer denn bieten, beziehungsweise wie könnt ihr ihn überzeugen, bei euch mitzumachen? Was macht die Devils besonders? Könnt ihr einen Coach was bezahlen? Oder, na gut, das ist vielleicht eine Frage, die müssen wir hier nicht beantworten, das ist intern, aber was könnte der Mehrwert für einen Trainer sein, bei euch anzufangen?
Also grundsätzlich möchte ich immer sagen, wir wollen gar nicht hingehen und Trainer großartig bezahlen oder sowas. Alle können mit uns das Gespräch suchen und anfragen. Für uns geht es aber hauptsächlich darum, dass wir natürlich Leute wollen, die diesen Sport nach vorne bringen. Und genau das wollen wir auch eigentlich den Coaches bieten. Also wir können jetzt auch nicht hingehen. Im Endeffekt, wir als Vorstand, wir verwalten unsere Mitglieder. Wer machen wir nicht? Und wir können hingehen und sagen, die Herren trainiert auf einem wunderschönen Kunstrasenplatz auf der Glückaufkampfbahn. Wir haben modernes Trainingsequipment. Wir haben Spieler, die Lust haben. Und also das ist alles gegeben. Der Vorstand ist bewilligt oder versucht es allen so möglichst oder die besten Voraussetzungen für ein vernünftiges Training zu geben. Das kostet natürlich oft Zeit, weil ich sage mal, für Trainer ist die beste Voraussetzung ein funktionierendes oder ein volles Team. Das können wir jetzt zum Beispiel in der U19 nicht stellen. Da können wir halt eine super Aufgabe geben und sagen, pass auf, wir haben hier ein Projekt, wir wollen eine U19 aufbauen und wir wollen nicht nur eine, die jetzt 1 oder 2 Jahre irgendwie am Start ist und dann erfolgreich, sondern man will ja langfristig ein Programm haben, worauf, ich sag mal, wo die Gesellschaft ja auch wieder Mehrwert bekommt, weil man weiß, das läuft parallel zur Gesellschaft und da werden Jugendliche gefördert, ausgebildet. Ja, und also diesen Raum und die Möglichkeiten können wir bilden. Wir geben halt auch nicht allzu viel oder wir stecken das Feld nicht zu sehr ab, dass die Trainer sich eingeengt fühlen. Herrentrainer bei uns sind extrem viel im Marketing mit engagiert und gucken, inwiefern sich man da einbringen kann. Alle Ideen werden angehört, keiner wird hier kleingestutzt oder sowas. Ja, man kann sich ausleben.
Der Gesellschaft was zurückgeben. Also, ist ein sehr schöner Satz. ich finde das ja auch gut, gerade so als Trainer dann halt auch zu sagen, ich gebe ja denjenigen, den ich trainiere, ja auch irgendwie wieder ein bisschen was zurück von dem, was ich mal bekommen habe. Seid ihr dann auch so ein bisschen in eurer Gemeinde engagiert in Gelsenkirchen? Seid ihr da irgendwie verankert? Seid ihr in Austausch?
Ja, wir versuchen es immer mehr. Also wir gucken jetzt schon, wir sind jetzt im Integrationsverein geworden, also Stützpunktverein. Wir wollen natürlich da auch gerade für also Migranten, Flüchtlinge ein Sportangebot schaffen. Wir versuchen jetzt an die Schulen ranzugehen und Football anzubieten im Bereich auch Flag Football, damit wir die Lehrer ein bisschen entlasten. Aber auch dafür müssen natürlich dann immer wieder die richtigen Trainer quasi erstmal da sein. Also es soll alles in die Richtung gehen. Wir gucken, dass wir alles, was wir quasi mit Geldern machen, wo wir Catering oder sowas organisieren, auch unsere Fanware, die wir machen, dass das alles irgendwo lokal ist und dass wir Unternehmen dann auch aus Gelsenkirchen damit unterstützen, genauso wie die uns unterstützen bei unseren Vorhaben. Das versucht man schon, klar. Und dann muss man natürlich irgendwo gucken. Ich meine natürlich mit Zurückgeben auch immer so die Werte, die man mitvermittelt, was man vielleicht so auch als Trainer ganz oft vergisst, dass ein Spieler, der vielleicht auch immer angenervt ist, wenn man mit dem redet, aber vielleicht guckt er sich das ab, der Trainer ist immer da, der ist immer pünktlich, egal welcher Tag, egal welches Wetter. Das sind so Grundwerte, die mitvermittelt werden, die vielleicht so unterschwellig dann durchgehen, aber die beeinflussen Spieler und die beeinflussen irgendwie junge Charaktere. Das ist für mich auch ein Teil Zurückgeben, unbewusst.
Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also ein Trainer ist ja dann jemand, mit dem hat man sehr oft zu tun. Ja, teilweise haben ja die auch Jugendliche schon mehr mit einem Trainer zu tun, als sie ihre Eltern vielleicht sehen. Und es ist halt auch wichtig, dass der Trainer sich bewusst ist, dass er, ob er es nur will oder nicht, immer ein Vorbild ist und dementsprechend auch handelt. Das darf ein Trainer nie vergessen, dass egal wie er auftritt, was er macht oder nicht macht, es wird immer einen Impact auf die Spieler haben. Und wenn man es richtig angeht, dann kann man da schon schöne Sachen mitmachen.
Ja.
Devils, wie ist der Name eigentlich zustande gekommen? Weißt du das? Warum Devils?
Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass es früher halt sehr viele Männer aus der Rocker-Szene waren, okay, die sich zusammen getroffen haben. So hundertprozentig weiß ich es nicht.
Okay. Was hat Asamoah mit den Devils zu tun?
Nicht viel, ist halt Schalke, ne? Also Devils sind, muss man einfach Gelsenkirchen ist Schalke. Also auch da, so sehr wir uns auch immer über den Fußball aufregen und über die Spiele, die dann vielleicht am selben Tag passieren oder stattfinden wie unsere, genauso sehr ist es aber Gelsenkirchen und das ist die Gesellschaft. Und Asamoah ist, wir hatten 2017 ein Benefitspiel, da hatten wir das schon einmal mit dem Asamoah. Die Stiftung ist halt in Gelsenkirchen. Und natürlich ist das auch eine mediale Person, worüber wir natürlich auch Aufmerksamkeit generieren können. Und ja, dann sucht man sich diejenigen dann halt raus. Ne?
Okay, ihr macht also auch Benefiz oder nimmt an Benefizspielen teil.
Genau, also das ist, wir hatten jetzt wieder das erste Benefizspiel in diesem Jahr. Das ist davor 2 Jahre ausgefallen. Und 2017 hatten wir, glaube ich, das Bestbesuchs mit 2.500 Zuschauern. Wir hatten auch darauf gehofft, dass es jetzt wieder ähnlich wird. Allerdings hat ja dann Leverkusen ein paar Wochen vorher verloren und dann wurde das Spiel auf den Samstag gelegt, Schalke-Leverkusen, nicht auf den Sonntag. Und dann schlechtes Wetter, dann merkt man es. Also das Benefizspiel jetzt war nicht ganz so gut besucht. Aber auch der Gegner, Lüdenscheid, hat eine 1.000-Euro-Spende mitgebracht und die mal eben eingezahlt. Also das war schon,
schön, ja.
Das war schon richtig gut, ja. Von daher, es hat sich gelohnt und hat Spaß gemacht.
Okay. Das ist ja immer so meine Lieblingsfrage, die ich dann immer in so einem Interview stelle. Wenn ich jetzt also irgendwo in NRW unterwegs bin und bin neu und gucke mir die Football-Teams an, warum soll ich zu euch kommen? Warum nicht zu Lüdenscheid oder zu den Shamrocks? Was macht ihr anders als die anderen?
Also ich weiß gar nicht, ob Lüdenscheid oder Shamrocks was anders machen.
das ist ja das Problem, ne? Das sage ich den Berlinern hier halt auch immer. Wir sind hier mittlerweile wieder 8 Vereine in Berlin und irgendwie bieten halt alle Football an. Was sie alle nicht kommunizieren oder die wenigsten kommunizieren, ist halt irgendwie eine Vision, ja, ein Ziel, wo es lang geht und vor allen Dingen, wie soll dieses Ziel erreicht werden, ja, zum Beispiel mit welchen Werten. Und da sage ich halt den Leuten halt auch immer, ey, wenn ihr sowas schafft, dann habt ihr so eine Einzigartigkeit geschaffen, die euch von anderen abhebt und deswegen frage ich da halt immer so gerne mal inquisitorisch nach.
Ja, wir haben so ein, also ich will nicht sagen Regeln, aber wir haben zum Beispiel gesagt, wir bezahlen keine Spieler, wir bezahlen keine Importspieler, die wir ranholen. Das sind, aber ich würde sagen, das ist jetzt kein Schlag- oder ausschlaggebendes Argument, ob ich zu den Devils komme. Grundsätzlich haben wir halt gesagt, wir wollen Spieler ausbilden. Wir brauchen, wir wollen jedem Spieler, egal auf welchem Leistungsniveau es, eben eine vernünftige Ausbildung ermöglichen und nicht nur, dass er kommt und irgendwie absahnt oder spielt und nichts mitnimmt. Und genauso soll er halt auch wieder was mitgeben. Grundsätzlich wollen wir, dass am Ende die Jugendmannschaft irgendwann, dass wir ein erfolgreiches Jugendprogramm haben, wo wir U13, U16, U19 am besten zwei Mannschaften in jeder Abteilung haben und damit einfach erfolgreich konstant im Spielbetrieb sind. Das wäre, glaube ich, so der größte Erfolg, den man mit der Mannschaft haben kann, weil Herrenmannschaft ist, man merkt es ja auch in den Vereinen drumherum, es bildet sich ein schöner Stamm, damit steigt man auf, die Mannschaft ist erfolgreich, das war das Gleiche, was wir auch hatten. Das ist man dann so lange bis zu dem Punkt, wo da die Leistungsträger entweder vom Leistungsniveau, vom Alter her fallen und wenn man dann nicht mit Imports auffüllt oder mit Spielern, die man von außen irgendwie abwirbt oder zieht, dann kann man dieses Niveau langfristig nicht halten. Jedenfalls nicht, wenn man vorher die Jugendarbeit nicht vernünftig gestaltet hat. Und ja, wir sind eine Mannschaft, wir wollen darauf, dass wir langfristig vernünftiges Programm haben. Und darauf arbeiten wir hin. Da ist uns auch so, kurzfristige Ziele sind da dann nicht ausschlaggebend. Ich kann immer nur sagen, wenn man bei uns mitmachen möchte, hat man halt Spaß, weil man ist Teil von etwas. Wir wollen auch niemanden, der sich mit dem Verein nicht identifiziert. Wir wollen keinen, der nur Football spielen will. Der soll dann für die Devils zocken wollen und mit den Devils. Und weil da Hinz und Kunz spielen, weil das alle verrückte Dudes sind, und nicht, weil ich gerade von irgendwem gefragt wurde, wird es hier bei uns zocken.
Ja,
Da
das Thema
brauchen
Imports ist ja bei euch in NRW ja auch ziemlich heftig, ne? Also ich meine, ihr habt 7 Ligen, von daher ist vierte Liga auch schon gar nicht schlecht, ne? Das
wir. Ja.
ist mittendrin im Getümmel und man hört ja dann halt auch schon, dass in der vierten Liga dann halt schon Imports eingekauft
Gibt
werden.
auch schon.
Ja, von daher ist das ja dann schon eine Ansage zu sagen, Imports wollen wir nicht, finde ich sehr sympathisch. Und es ist ja dann auch so, wie du es gerade dann gesagt hast, ab einem gewissen Punkt geht es dann halt nicht mehr ohne Imports. Sagt ihr, das ist der Punkt, wo wir hinwollen, da bleiben wir dann halt meinetwegen auch, und dann sind wir glücklich.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben in der Regionalliga, dritte Liga ohne Imports gespielt. Wir hatten 2 erfolgreiche Jahre, wo wir dann auch im oberen Bereich mit dabei waren. Da kann man schon stolz auf sich sein. Das ist ein gutes Niveau, das ist schöner Football, den man da spielen kann. Und ich muss sagen, also ich persönlich, das Thema Imports, die Spieler, die amerikanischen Spieler oder wo sie auch herkommen, die bringen natürlich auch irgendwas mit und können den Verein nach vorne bringen und können auch Spieler nach vorne bringen. Die Frage ist halt dann nur immer, für mich, wann gehen wir halt weg von der Gemeinnützigkeit? Weil für mich als Vorstand oder wir als Verein, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das bedeutet, wir wollen Football jedem ermöglichen. Dann kann ich nicht hingehen und sagen, okay, Kollege Running Back, du zahlst jetzt dein ganzes Jahr lang Beiträge, 20 € im Monat oder 5 oder was auch immer da irgendwie draußen unterwegs ist. Und im Februar, kurz bevor die Saison anfängt, sage ich dann, ja, aber du kriegst hier den Kollegen Shaw vor dich und der wird 90% der Snaps bekommen und schön, dass du aber im Winter als Kanonenfutter gedient hast. Und das ist halt eine Sache, die ist dann schwierig. Ich muss sagen, ich kann jede Mannschaft verstehen, die vielleicht gerade irgendeine Position auffüllen muss aus Verletzungsgründen oder weil man einfach wirklich sagt, das Leistungsniveau ist da nicht auf dem Level. Das muss dann aber auch der Verein für sich so definieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Das will ich gar nicht irgendwie rügen oder sowas. Das ist aber nichts, womit ich mich identifizieren würde oder was ich für uns als Verein jetzt direkt sehe.
Ja, weil da hatten wir nämlich jetzt auch vor kurzem in der Folge drüber gesprochen, weil ich denke eben halt auch, das Mitglied, was er bei uns bezahlt, ist ja eigentlich sowas wie ein Kunde. Na, der bezahlt dafür, dass wir ihn coachen und dass er dann halt auch irgendwie mal auch die Chance hat, dann mal das Spielfeld dann zu sehen, nicht nur von der Bank aus. Und dass es dann halt immer schwierig zu erklären ist, zu sagen, okay, du bezahlst jetzt deinen Mitgliedsbeitrag und der Import, den bezahlst du jetzt quasi dafür. Und dafür darfst du halt zugucken. Wie du sagst, finde ich halt auch sehr zweischneidig. Deswegen mag ich diese Position auch sehr. Und dann halt auch zu sagen, wir müssen in der Jugendarbeit dann halt so arbeiten, dass die Leute vernünftig dann ausgebildet werden, damit sie dann später im Männerfootball ihre Rolle spielen können.
Also ich sage, wenn das Geld da ist für Importspieler, dann und dass man hat das Geld also über, dann gucke ich doch lieber nach dem besten Coach aller Zeiten, den ich bezahle,
Hast du länger was von?
wo ich ein ganzes Programm mit ausbilden kann oder eine ganze Mannschaft oder mehrere Abteilungen, sehe ich einfach langfristig vernünftiger, als immer nur kurz die Lücke in der Mannschaft zu stopfen, wo man gerade ein Need hat.
Zumal es ja auch meistens so ist, dass wenn du einen Importspieler reinholst und du dann noch von ihm erwartest, dass der irgendwie noch was an Wissen mitbringt, dass man nicht immer davon ausgehen sollte, dass der Kunde, den man da jetzt ranholt, der Typ dafür ist, jetzt anderen Leuten was beizubringen.
Genau.
Also schon allein von der Sprachbarriere und charakterlich und überhaupt.
Auch schon alles erlebt. Ich meine, mit einer meiner besten Freunde, der hat in Langenfeld gespielt, der ist jetzt wieder zu uns zurückgekommen und ich habe selber auch schon in Langenfeld mittrainiert bei den Kollegen, weil ich mit den Coaches super klarkomme und die Spieler, das sind auch alles verrückte Dudes und aber auch da merkt man, da hat man die ein, zwei Imports, die sind mega engagiert, die bringen jeden nach vorne und sind überall dahinter und gucken, dass das Spieler was mitkriegen. Da sind aber auch genau diejenigen mal dabei, die nur gucken, trainieren, zocken und dann wieder weg sind und Feierabend. Mhm. Kann man halt Glück oder Pech haben.
Ja.
Aber man bezahlt dafür, egal was das ist.
Genau. Ja, gut, wenn es Sponsorengelder sind, warum nicht? Ja? Aber ja. Wenn sich der Verein jetzt nur über Mitgliedsbeiträge dann finanziert, ist das dann halt eine Geschichte, genau. Da muss man schon mal nachgucken. Der Olaf, der fragt hier mal nach, passend zum Bezahlen, ab wann oder welcher Liga werden dann Bezahlcoaches eingesetzt? Oder, wann der ausgebildete ehrenamtliche Trainer? Ja, also das kommt immer auf den Verein drauf an, ne? Also wenn man einen Trainer bezahlen kann, dann finde ich, sollte man es tun. Es gibt aber auch genug Vereine, die es einfach schlichtweg nicht können und auf die Leute angewiesen sind, die bereit sind, ehrenamtlich zu arbeiten. Ne? Wie siehst du das?
Genauso. Also ich sag, jeder Trainer, der seine Stunden aufwendet, um Jugendliche zu fördern nach vorne oder auch junge Erwachsene oder auch mich als hinten rüberfallenden Erwachsenen, das ist viel Arbeit. Da steckt richtig viel Zeit hinter. Auch außerhalb der Trainingseinheiten ist das richtig, richtig viel Arbeit und Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt. Die haben alles verdient in meinen Augen, aber man muss halt immer schauen, was ist möglich. Es ist halt immer noch ein Amateursport und ja, es ist halt ein Vereinsleben, keine GmbH. Es muss halt irgendwo so im Rahmen sein, dass es für beide passt. Und das ist halt oft diese Kunst, ne? Oft passt es halt nicht von einer Seite her. Das passiert, dann kann es vielleicht ein anderer Verein.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube halt auch in dem Sport gehört immer noch so ein bisschen Idealismus mit dazu. Also wer jetzt nur auf das Geld aus ist, der sollte dann halt so qualifiziert sein, dass er als Headcoach irgendwo in der GFL arbeiten kann. Aber ansonsten, ja, wer unten unterwegs ist, muss halt damit rechnen, dass es vielleicht nichts gibt oder im besten Fall ein Apfel und ein Ei, um sich die Fahrkarte für die Öffis zu leisten oder Tankgeld, dann wäre das schon mal schön. Aber ansonsten muss man halt dann gucken, es sollte Spaß machen. Ja? Und wenn es keinen Spaß macht, dann ist es egal, ob man Geld dafür kriegt oder nicht, dann kann man es auch bleiben lassen.
Ich sag mal, gerade in den unteren Ligen, wo man vielleicht weniger Geld bekommt, hat man mehr von dem, was man von den Spielern zurückkriegt, wenn man erfolgreich ist, weil es dann vielleicht noch eine auf einer persönlichen Schiene ein engerer Zusammenhalt ist. In den oberen Vereinen, wo man ja doch schon mit mehr Wechseln zu tun hat zwischen den Vereinen hin und her, ist es dann doch eher unpersönlich. Man bekommt vielleicht mehr Geld, aber ist dann dadurch mit den Spielern nicht ganz so verwachsen wie vielleicht in einem anderen Verein. Da muss man für sich rausfinden, was das Wichtige an der Sportart ist und was man da erleben möchte als Trainer.
Ja, nicht nur die Bindung, sondern halt auch vielleicht die Zielsetzung, die man so als Trainer hat, weil wenn man jetzt in der unteren Liga ist, dann kann es halt auch sein, dass die Jungs einfach nur Spaß-Football machen wollen und nach dem Spiel dann halt mit einem Kasten Bier da auf der Tribüne sitzen. Wenn das für den Verein okay ist, dann ist es so und dann muss es halt für den Trainer auch okay sein. Oder man sagt halt, okay, als Verein wollen wir jetzt weiterkommen, wir suchen uns dementsprechend einen Trainer und wenn er da jetzt halt die Leistung bringt, dann müssen wir vielleicht auch mal über Entschädigungen reden oder Aufwandsentschädigungen. Wie definiert ihr euch? Seid ihr eine Spaßtruppe oder wollt ihr da noch irgendwie was erreichen?
Man will immer was erreichen, ne? Als Sportler eigentlich. Also bei mir fragst du eigentlich den Falschen. Ich bin damals halt aufgestiegen bis in die dritte Liga. Es war das Schwierigste zu sagen, wir gehen runter. Es war kurz gefühlt wie eine Depression, eine kleine, zu sagen, okay, man macht das, was man jahrelang mit so harten Jungs und zusammen erkämpft hat, mal eben so hin, also man will selber immer wieder hoch. Und ich sehe uns auch als Verein und auch hier in NRW mit der hohen Bevölkerungsdichte sehe ich das schon möglich, dass man langfristig ein Drittligateam auf die Beine stellt und dazu ein gutes Jugendprogramm. Und da sehe ich auch den Verein. Aber man muss sich jetzt auch nichts vormachen, dass wir jetzt wieder Zeit brauchen. Also jetzt ist das Wichtigste sind jetzt die Jugendabteilung vollzukriegen, die Leute aus den Schulen ranzuholen, in die Mannschaften zu spülen. einfach die wieder irgendwo an den Ball zu bekommen und die nächsten 4, 5 Jahre, da gehe ich fest davon aus, dass da eine positive Entwicklung sein wird und der Verein wieder ordentlich nach oben rutscht.
Habt ihr euch da schon eine Strategie zurechtgelegt, wie ihr das machen wollt?
Ja, wir sind jetzt einerseits, wie gesagt, immer mit dem Sportbund dran und wir suchen natürlich Möglichkeiten, auch über unsere Stadtgrenzen hinaus Trainings anzubieten. Es gibt jetzt hier noch nebenan eine Stadt, direkt im Einzugsgebiet, wo kein Footballverein ist. Jetzt möchte man natürlich mit Trainingseinheiten dahin gehen. Hauptsächlich wird aber die Zusammenarbeit mit den Schulen wieder aufgenommen. Das ging während Corona nicht. Danach war es natürlich schwierig, alle wieder mit die Kontakte quasi, weil wir ja in Corona den Vorstand gewechselt haben, das wieder so ein bisschen aufzubauen. Aber das wird jetzt so das A und O sein, dass wir an Schulen wieder Trainingseinheiten anbieten können und auch an Jugendeinrichtungen. Wir haben ja hier die Falken-Einrichtungen, die sich halt auch um Jugendliche kümmern. Da wollen wir mit zusammenarbeiten, Trainingseinheiten anbieten und der ein oder andere bleibt immer hängen. Ja. Und der ein oder andere wird auch zum nächsten Sport gehen, aber wir nehmen jeden, der Lust hat und zocken will und sich einbringen möchte.
Und schon mal über Werbung nachgedacht?
Machen wir, das macht der Maxi.
Da macht der Maxi.
Also der Maxi, muss ich wirklich sagen, ich habe da gar kein Händchen für. Der erste Vorsitzende von uns, der ist quasi, der hat sich selber eher zum Finanzvorstand dann gemacht, weil er sagte, das mit dem ersten Vorsitzenden vom Arbeitspensum, das hat er nicht geschafft. Der hat das zum Finanz, der hat aber auch ein gutes Händchen für Marketing und für Auswertung und Maxi macht das relativ frei und dann immer mal wieder mit Absprache mit Sammy dann aus dem Finanzwesen, die bauen da was Gutes auf, die Homepage. Deswegen gibt es ja jetzt aktuell keine Infos. Da ist auch wieder jemand dran, die wird aktualisiert. Aber auch da, das ist halt, wie das oft im Verein ist, der Kollege, der dann mit uns die Homepage macht, der Maxi spielt in der Herren, macht Pressesprecher. Der Frederik oder Freddy, der spielt in der Herren, coacht die U16 als Ehrenamtler und macht dann noch die Homepage. Ja. Und dann braucht es Zeit.
Ja, natürlich.
Da muss man gucken, was ist Prio und es dauert dann natürlich alles ein bisschen länger.
Es ist mir nur aufgefallen.
Ja, ist ja richtig. Und ja, wir haben jetzt das erste Mal wieder Flyer-Aktionen gehabt, Verteilaktionen auch vom ersten Spiel, dass wir alle Häuser abgeworfen, also was reingeworfen haben, Freikarten, weil natürlich der Stadtteil um uns herum auch Spaß haben soll und drankommen soll. Ja.
Der Olaf bricht da gerade eine kleine Lanze für euch, schreibt, man muss jetzt schon mal stolz darauf sein, dass es den Verein Devils so lange gibt. Ich habe in diesen Jahren schon so viele kommen und wieder gehen sehen, Mühlheim Broncos, Dawson Braves, Herne Ravens und so weiter und so weiter. Also ja, 30 Jahre ist ja schon so ein konstantes Ding und ja, dass dann halt ein alter Vorstand dann halt auch irgendwann mal müde wird und sagt, wir müssen ja... Jetzt müssen wir mal aufhören, ist auch völlig legitim. Wie siehst du das generell so mit dem Ehrenamt? Stirbt das aus? Ist es schwieriger, an Helfer zu kommen?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich ziehe das wieder auf die Pandemie rund.
Ja, nee, die Pandemie war also ja wirklich ein einschneidendes Stück Geschichte. Also, ja.
Man hat jetzt eher wieder das Gefühl, dass die Leute wieder raus wollen, dass die Leute sich irgendwo außerhalb der Online-Meetings treffen wollen. Und ich glaube schon, dass das Ehrenamt gar nicht weggebrochen ist, sondern dass es eingeschlafen ist. Und diejenigen, die jetzt wieder raus können, die haben Lust, sich zu engagieren. Es gibt ganz viele, die helfen wollen. Die Frage ist halt immer nur, womit kann man die Leute betreuen? Man muss halt... Das passiert ja schnell. Man hat halt irgendeine Aufgabe, die über ist und die gibt man dann der Person. Die hat da aber eigentlich gar keine Lust drauf. Dann macht die natürlich nur einmal. Man muss natürlich rausfinden, wie wollen die Personen helfen oder die Ehrenamtler und welche Aufgaben kann man dafür geben, damit die auch das machen, woran sie Spaß haben. Aber ich glaube nicht, dass es ausgestorben ist. Also die kommen zurück und ich denke auch, dass das in den nächsten Jahren wieder vielleicht nicht ganz so wird wie vorher, aber dass das Vereinsleben sich auch wieder zurückentwickeln wird zu einer schönen Sache.
Und wenn wir jetzt mal sozialistisch denken, 5-Jahresplan, wo siehst du denn dann die Devils?
Uns in der Feldmanns-Arena.
Naja, mal Glück auf, wie man bei euch so sagt. Ne?
Nee, sowas nicht. Also ich muss sagen, als erstes sehe ich uns als Institution, die jeder kennt. Wir sind 30 Jahre in der Stadt. Uns kennt immer noch nicht jeder in Gelsenkirchen. Uns kennt nicht jeder Jugendliche. Ich möchte, dass wir so bekannt sind, dass die Leute sich eher aktiv gegen uns entscheiden, als dazu, dass sie sagen, ich kenne die nicht, deswegen bin ich nicht da. Die Herrenmannschaft in 5 Jahren sehe ich die wieder Oberliga, Regionalliga auf jeden Fall und da dann auch mitschwimmen. Ja, ansonsten Auf jeden Fall, dass die Trainer weiter ausgebaut werden. In der U16 haben wir eine mega funktionierende Crew. Die Herrenabteilung hat jetzt auch immer wieder, also wir haben im letzten Jahr noch mit hauptsächlich zwei Trainern gearbeitet, Holger und Basti oder Tower. Darum haben wir jetzt den Stand erweitert, noch mit ehemaligen Spielern, die auch wieder zurückgekommen sind. Sogar einer, der früher bei uns Vorstand gemacht hat, auch ein Dolphins-Fan, also sehr sympathischer Mann, ja, auch wieder mit dem Trainerstab. Das ist das halt, alles wieder aufbauen, dass es eine gesunde Struktur hat. Es wird immer Fluktuation geben, da müssen wir uns nichts vormachen, aber so, dass es halt nicht weh tut. Und aktuell tut es immer noch weh, sobald einer geht, das ist schade. Ja, und dann sollst du noch persönlich wehtun und nicht mehr irgendwie im Vereinsleben eine Lücke hinterlassen. Ja.
Und wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, dann bin ich 40, ne? Man weiß es noch nicht.
Baust du deine Trainerkarriere aus?
Ich muss gestehen, also ich will irgendwann wieder zurück ins Coaching. Ja. Ich habe gesagt, solange ich selber spiele, kann ich nicht coachen. Also jedenfalls nicht in der Herrenabteilung und für die Jugend eigentlich auch nicht. Denn auch damals, als ich die U19 gecoacht habe, sobald man im Coaching anfängt, finde ich, betrachtet man auch das Spiel von einer anderen Seite oder auf einer ganz anderen Ebene. Und mein Spiel als Quarterback hat sich ein bisschen verschlechtert in der Zeit. Das ist danach wieder wesentlich besser geworden, als ich mich nur auf mich konzentriert habe oder besser gesagt auf das Herrenspiel. Das bedeutet, solange ich noch selber Herren spiele, mache ich gerne Vorstandsarbeit. Wenn ich nicht mehr Herren spiele, mache ich auch noch gerne Vorstandsarbeit, aber ich möchte auf jeden Fall wieder zurück ins Coaching. Das ist mir wichtig und ob es dann Jugend wird oder Herren, das ist mir, ich will jetzt nicht sagen egal, aber ja, Hauptsache man kommt wieder ins Coaching.
Was macht dir daran am meisten Spaß?
Eigentlich auszusehen, wenn sich einer entwickelt. Also ich finde, es ist das Schönste, wenn man jemanden hat. Und das können auch ganz oft Menschen sein, die selber, ich will jetzt nicht sagen, schlechtes Selbstvertrauen haben, aber die sehr unsicher sind in dem, was sie machen. Und wenn man dann bei den Leuten merkt, okay, die werden besser, man kriegt die einerseits technisch auf ein anderes Level gesetzt, man kriegt sie aber auch mental dahin, die eigenen Stärken zu kennen und das eigene Spiel auch darüber definieren zu können, wer man eigentlich ist, das macht Laune. Also ich habe natürlich schon den einen oder anderen Quarterback auch ausgebildet oder mit zusammengearbeitet und wenn man da die Entwicklung merkt, wie sich der ganze Mensch entwickelt, das macht richtig Laune.
Ja. Zumal es ja auch immer ein Glücksfall ist, wenn man einen Quarterback-Coach hat. Ne? Es gibt auch gar nicht so viele, die vernünftig einen Quarterback coachen können. Genauso wie Kicker, ne? Es gibt kaum Kicker-Coaches.
Ja, das ist aber da... Ja, also ist überall gleich. Ich glaube, ich habe auch die ersten Jahre, wir hatten irgendwann einen Offense-Coordinator, Leroy Small, oder unseren Head-Coach, der hat mit uns damals, ich weiß gar nicht, ob da noch Landesliga war oder welches, da hat er angefangen, in eine Shotgun zu gehen. Da waren alle Mannschaften noch mit, ich glaube, Heavy Eye gefühlt unterwegs. Und wir sind im Spiel, haben wir 400, 500 Meter, also Yards durch die Luft gemacht. Und das war so der erste Coach, der mir überhaupt beigebracht hat, wie man Ball wirft. Davor war alles Kugelstoßen. Aber er war halt auch kein Quarterback-Coach. Und dann, deswegen bin ich halt auch sowas für diese Gastcoaches oder Fremdcoaches. Als Quarterback empfehle ich, nehmt jedes Kämpfer. Überall, jeder Eindruck, jeder Coach, jeder andere Quarterback hat eine Kleinigkeit, auf die er anders achtet oder die er anders durchgeht im Kopf. Und vielleicht ist das genau der Schlüssel, den man so für die eigene Leistung braucht. Da muss man alles mitnehmen, was man kriegt. Gerade auf Quarterback muss man überall unterwegs sein und immer offen sein.
Absolut. Hier fragt Sebo, kann man das Ganze hier auf Spotify hören? Ja, gute Nachricht. Kannst du, da kannst du einfach mal Grüße, bei... Sebo. Das ist einer von deinen Jungs, ja.
Früher bei uns gezockt, ja.
Hat gezockt. Ja, Sebo, guck da einfach mal bei Spotify unter Die Coach Potatoes, dann findest du unseren Podcast. Die Folge geht hoffentlich morgen online, spätestens Dienstag. Und du findest dort auch eine begleitende Playlist, die nennt sich Kartoffelsalat und da kommen immer Liederwünsche rauf und ich packe jetzt einfach mal rauf, einmal von den Rolling Stones, Sympathy for the Devil und von Kid Rock, Devil Without a Cause. Hast du spontan was?
Meinst du mich oder Sebo?
Na, dich. Also ein Song, der dir was bedeutet, zu dem du gern trainiert hast oder so?
Boah, das ist immer schwierig. Clocks, das ist aber nichts. Also es gibt von Clocks die Version von Image of the Decade von ESPN. Das ist ein YouTube-Video eigentlich und da wird Clocks mit Hammer.
Image of was?
Image of the Decade von ESPN. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, was war. Das ist ein Zusammenschnitt, Highlights von allen möglichen Sportarten. Super.
Gucke ich mal, ob ich es finde bei Spotify. Wenn ja, dann packe ich es mit drauf.
Ja. Und Sebo? Ist jetzt in Krefeld. Schöne Grüße.
ist er abgewandert. Ja, was spielst du?
Ja, ist umgezogen. Der hat auch schon alles gespielt. Der hat Defense Line, Offense Line, Running Back gespielt.
Ja, die guten Allrounder.
Kurz, stramme Waden.
Was war denn, um auf das Coaching wieder zurückzukommen, was war denn so dein geilster Coaching-Moment?
Ja, es war damals schon die Rückfahrt nach dem Sieg in, ich glaube, es war Leverkusen mit der damaligen U19. Da sind wir zurückgefahren. Da sind jetzt halt, wie gesagt, noch welche von in der Herrenmannschaft. Da wurde gefeiert zu, ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt. Also wir haben auf jeden Fall alle gesungen im Auto oder im Bus und sind danach noch zu einer Kirmes gegangen.
Zu einer Kirmes,
direkt bei
okay.
Uns, ja, direkt in Gelsenkirchen war eine kleine Kirmes, wo wir dann noch hingegangen sind. Und dann saßen wir alle zusammen auf so einem, wie so einer Drachenachterbahn und
diese
haben dieses Lied dabei
Kinderachterbahn.
gesungen. Genau, aber dabei lief halt das Lied, das hat der DJ da angemacht und alle haben gefeiert, das war super. Also das war ein richtig guter Abend.
Okay. Ja, ja. An sowas erinnert man sich doch immer noch Jahre später, oder?
Ja, ja, das an jedes Camp. Ja, das ist schon eine richtig gute Zeit, vor allem auch die Trainer, weil wir waren halt, das war so wirklich der Kern der Herrenmannschaft, die alle als Trainer unterwegs waren. Man hat halt eine Sprache gesprochen überall, das hat richtig Bock gemacht. Das war eine richtig gute Zeit. Ja.
Ich kann mich nämlich auch noch an einen Moment erinnern, den ich heute auch immer noch feiere. Ich habe ein Spiel mit einer Truppe gewonnen, also das allererste Spiel. Ich habe eine Jugendmannschaft übernommen, die 2 Jahre vorher noch kein einziges Spiel gewonnen hat, ne? Und die muss dann halt erstmal wieder Grund aufbauen. Und dann haben wir unser erstes Saisonspiel gehabt. Zur Halbzeit haben wir noch hinten gelegen. Und dann habe ich so eine Any Given Sunday-Rede gehalten. Ja? So schön in die Rhetorik direkt gegriffen. Und dann haben wir das Ding nochmal gewonnen. Und dann haben wir unser allererstes Spiel gewonnen. Das war ziemlich geil. So.
Das war wahrscheinlich der Beste, den Jungs dann ins Gesicht zu gucken, wie die sich freuen, ne?
Ja, vor allem haben wir uns dann alle in den Arm gelegen, ne? Und dann normalerweise versuchst du ja auch als Trainer so ein bisschen, ja, so ein bisschen Abstand zu halten, ne? Um dich halt auch selber irgendwie in so eine Position zu bringen, wo du den Jungs halt immer noch was sagen kannst. Ja. Aber bei so einem Ding liegst du dann halt in den Armen und dann ist alles schön. Sindat hat den Liedwunsch, den werde ich dir nochmal erfüllen, weil du das Ding hier eingeleiert hast. Jay-Z mit Stories? Nee, er schreibt irgendwas anderes. Höre ich mal ein paar Stories von Jojo. Sedat, das musst du noch mal ein bisschen ausformulieren, dann kann man so noch nach Stories fragen.
Er kennt noch nicht alle Geschichten von mir, aber auch schon viele. Ist halt Running Back, deswegen im Backfield. Ich unterhalte mich viel mit den Running Backs. Ich laber extrem viel Mist auch während eines Spiels mit meinen Mitspielern und mit den Gegnern. Ein bisschen kennt er schon, aber noch nicht alles.
Ja, Trash Talk ist geil, oder?
Ja, er ist nicht nur Trash-Talk, manchmal ist er auch einfach wirklich völlig unsinniger, komplett haltloser Mist. Aber Hauptsache, man labert irgendwas.
Ja, gerade auf der O-Line wichtig.
Dazu. Ja, man muss sich mit den Jungs unterhalten. Und die Defense-Jungs, die haben ja auch immer Bock, dem QB was zu erzählen. Von daher, da kann man schon ein bisschen.
Okay, so, kommen wir mal zu unseren obligatorischen Fragen. Die wirst du noch nicht kennen, aber du brauchst keine Angst haben. Das sind ein bisschen abstruse Fragen, aber gut. Die erste Frage ist immer, was war das, Cola oder Pepsi?
Pepsi.
Warum?
Weniger Kohlensäure.
Was?
Weniger Kohlensäure, da blubbert nicht so stark.
Ich habe nämlich festgestellt, es gibt so eine magische Grenze, die rechts von NRW aufhört und alles, was rechts von NRW ist, trinkt Coca-Cola. Nur NRW trinkt Pepsi-Cola.
Ich muss sagen, mir ist es fast egal, also ich trinke beides, aber wenn ich die Wahl habe zwischen beiden, dann nehme ich doch eher die Pepsi.
Okay, ja. Burger King oder McDonald's?
Boah, Royal TS, das ist schon gut.
Boah.
Nee, du nimmst den Whopper?
Ich nehme den Doppelwhopper mit Speck und Käse, hallo? Da ist ordentlich was dran.
Ja, das stimmt, aber nee, ich bin Royal TS.
Hast du mal deiner O-Line bei McDonald's was ausgeben müssen?
Boah, ich glaube, ich habe ganz sicher schon mal irgendwie was ausgegeben nach dem Training oder sowas. Müssen noch nicht.
Naja, ich meine,
sollen, ganz sicher, ja.
So ein Spiel ohne Sack oder so, da muss man sich ja schon mal bedanken. Oder ist noch nie vorgekommen?
Meistens Bier. Doch. Ich habe einen Tag vor meiner Abi-Prüfung gespielt und ich werde das nie vergessen. Da gab es nämlich zu Hause einen richtigen Stress, ob ich spielen darf oder nicht, natürlich von den Eltern, weil die Abi-Prüfung ansteht und so wichtig ist. Und mein Bruder halt als Center, der hat eine Ansprache gehalten vor der OLAN und hat nur gesagt, Jungs, der Typ zockt hier, obwohl er nicht darf. Den fasst heute keiner an und ich bin echt komplett sauber runtergegangen vom Feld. Aber dann gibt es von mir halt Bier. Bier, okay. Bier und wenn es was zu essen gibt, dann ist es meistens vor der Saison, wenn man sich dann trifft, nicht direkt in der Saison.
Die sogenannte Pancake Party.
Ja.
So sieht das aus. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Was ist dein Lieblingscharakter?
Yoda.
Echt?
Der kleine Yoda, wenn er singt bei Bad Lips Reading. Ja, doch, wirklich. Ja, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Der kleine grüne Mann. Ja.
Okay. Na, ich hätte jetzt gedacht, du nennst sie irgendwie Boba Fett oder Darth Vader oder so, aber.
Nee, gar nicht. Der kleine Weise.
Guckst du aktuell Mandalorian?
Nee, habe ich noch nicht. Ich weigere mich noch ein bisschen, weil das fesselt dann wieder so und dann hänge ich komplett drin.
Das ist wohl richtig.
Ich weigere mich deswegen gerade noch einzuschalten. Ich denke, es wird dann im Sommer oder sowas passieren.
Ja, dann kannst du wenigstens ein Stück durchgucken.
Genau.
Okay. Dein geilster Moment als Spieler? Oder der schlimmste? Also der Moment, der dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
Wir hatten ich habe mehrere Momente. Eigentlich, ich würde sagen, fast drei Momente.
Dann erzähl.
Zwei hauptsächlich. Einerseits war es ein Spiel in Bochum gegen die Bochum Cadets damals. Mhm. Das war, glaube ich, in der Oberliga. Das Hinspiel haben wir deutlich verloren, also das haben wir richtig kassiert. Und die Bochum Cadets, das ist ein mega gutes Team, super gecoacht. Also das wirklich ein richtig starkes Team. Auch Jan Kerner, ein ehemaliger Trainer dann von uns, hat damals noch gegen mich quasi gespielt und mich gelegt als Defense-Liner. Aber das war so ein, ich werde es nie vergessen, jeder vierte Versuch, nochmal eine Completion rein und man geht weiter. Dann quasi mit auslaufender Uhr eigentlich kurz vorher gepunktet, aber durch Strafe zurück von einem Rookie. Also das war ein Spiel, wo selbst die Schiris danach gekommen sind und gesagt haben, mega, so ein Spiel wurde noch nie gepfiffen. Also das hat einfach Bock gemacht. Und danach muss ich sagen, war es tatsächlich nach dem Aufstieg in die Regionalliga, der Aufstieg, das fühlte sich relativ verhalten vor, obwohl man darauf jahrelang hingearbeitet hat. Aber dann war es darauf der Nicht-Abstieg. Wir hatten eine ganz knappe Saison und wir haben dann gegen Remscheid-Amboss, und da war damals auch Carsten, heißt der gute Mann, Quarterback, der jetzt auch in Solingen coacht, in meinen Augen theoretisch und auch offensmäßig ein Superbrain. Den haben wir damals geschlagen. Das war auch so, in den letzten Sekunden haben wir quasi den Klassenerhalt geschafft. Das war nochmal geiler als der Aufstieg.
Okay.
Da haben halt alle gekämpft, alle gefightet, bis zum geht nicht mehr. Das ist schön.
Gegen welches Team, realistisch oder nicht realistisch, würdest du am liebsten spielen wollen?
Gegen alle. Also, ich habe das irgendwann mal durchgerechnet. Ich glaube, ich habe mittlerweile gegen 100, oder die, ich glaube, ich hatte 180 Spiele, irgendwas gegen 40 oder 50 verschiedene Mannschaften. Ich glaube, ich habe gegen die Düsseldorf Panther noch nie gespielt. Mhm. Ich würde gegen Essen, weil die direkt neben uns sind, einfach mal gerne gewinnen. Da habe ich bisher immer den Kürzeren gezogen. Gegen die würde ich mal gerne gewinnen, ja. Und ansonsten, ja, eigentlich schon Düsseldorf oder mal im Practice-Court von den Dolphins landen und dann ist mir auch egal, gegen wen.
Da bist du zu alt für, da muss ich dich leider enttäuschen.
Ich wollte mich anbieten, als getankt wurde. Da wollte ich erst anrufen und sagen, komm, bei mir könnt ihr euch alles sparen. Ihr zahlt mir ein billiges Hostel und ja. dass wir einen First-Round-Pick kriegen, das kann ich schon regeln. Ja.
Und wenn es nur als Wasserträger ist.
Aha, ja.
Was waren so deine wichtigste Lektion, wo hat es mal bei dir so richtig Klick gemacht mit dem, was ein Trainer dir gesagt hat?
Ruhig bleiben.
Das habe ich doch vorhin hier im Vorgespräch gesagt.
Du warst aber nicht dein Trainer. Ich hätte dich geliebt als Trainer. es war wirklich, das war genau dieser Punkt, wo ich halt rumgerannt bin wie ein angestochenes Huhn, weil ich mich nicht mit Defense-Schemes auseinandergesetzt habe. Und dann der Trainer, der zu mir gesagt hat, bleib ruhig, das ist alles logisch, und dann Defense-Schemes mit mir durchgearbeitet hat. da hat es richtig Klick gemacht, weil seitdem spiele ich das Spiel ganz, ganz anders. Es ist halt jetzt mehr Mathe wieder auf der Position als das Athletische und ja, da hat es ordentlich Klick gemacht, ja.
Ja, das habe ich jetzt nämlich aktuell wieder mit Running Backs, die vorher noch nie gespielt haben. Und dann musst du denen halt immer sagen, nicht sofort losrennen. Lass den O-Liner
Ja.
erstmal blocken. Wenn du Plastik auf Plastik
Genau.
hörst, dann Turbo Boost wie Michael Knight. Michael wer? Gut, vergiss es. Gib einfach Gas.
Ja.
Ne?
Ja.
Oder wenn ich dann mal so Coaching Points gebe, Auflagen und Polilien, Daniel, dann, Coach,
Ja.
was redest du schon wieder? Und dann sage ich mal,
Kennen Sie alle
ey, ihr
nicht
habt,
mehr.
ne?
Nee.
Hausaufgabe, guckt euch Karate Kid an und zwar das Original.
Da gehen
Aber.
wir nicht mehr. Da gibt es lieber dann den 9. Krieg, der geguckt wird, als noch so was schön Klassisches.
Richtig, es ist eine Schande, oder?
Ja.
Mit dem Film
Ja.
hat man doch noch was vermittelt bekommen.
Ja, natürlich. Alleine, ich glaube auch nicht, dass heute alle die ganzen alten Footballfilme kennen. Glaube ich
Ja, The
nicht.
Challenge.
Ja, selbst gegen jede Regel, obwohl der jetzt nicht allzu alt ist. Ich glaube nicht, dass den viele kennen, die heutzutage Football spielen. Das ist ganz schade.
Ja, bei The Challenge gab es einen Einspruch, den haben wir hier alle drauf gehabt. Entweder bist du verletzt und du bist raus, oder es tut weh und du machst
Ja.
weiter.
Ja, genau.
Ähm,
Hast du Schmerzen oder bist du verletzt, ne?
richtig. Ne,
Ja.
aber so ist es doch heute, ne? Muss man den Leuten auch mal ein bisschen vermitteln, mal so ein bisschen in
Ja.
den Schmerz reinarbeiten.
Ja.
Ja.
Ja, das muss man sich einfach klar machen, ne? Wenn man Football spielt, das ist ein körperlich betonter Sport. Aber deswegen macht er halt auch so viel Spaß.
Wie siehst du das? Also wir hier bei den Coach Potatoes, wir haben damals noch richtig Oldschool auf die Fresse Football in unserer Jugend gespielt, mit Bäumeschädeln und ja,
Ja.
manchmal gucken wir so ein bisschen nostalgisch zurück, obwohl es eigentlich Quatsch ist. Drei Gehirnerschütterungen im Leben sind drei zu viel. Wie siehst du das? War früher alles besser oder heute alles
Nein, also
Weicheier?
ich muss sagen, von der Trainingsmethode und sowas her nicht. Man merkt ja auch, wie schnell das Spiel geworden
Ja.
ist. Also das ist ja einfach ein riesiger Unterschied. Was allerdings, was ich sagen muss, auch Oklahoma früher, ich habe das auch gemacht bis zum Abwinken und ich habe das nicht gerne gemacht. Also absolut nicht. Und ich bin da auch nicht gerne weggemacht worden. Also ja, also muss ich jetzt sagen, da war ich nicht der größte Fan von. Aber die Sache ist halt, das gehört dazu und das
Ja.
ist mein Sport. Und es gibt einfach Situationen, durch die man sich durcharbeiten muss. Und das muss man vermitteln. Und ich habe das Gefühl, heutzutage kann man das relativ schwierig vermitteln, weil egal wo, es gibt immer also so Schlupfwege und man kommt drumherum. Und auch im Football ist es halt so, dass diese ganzen etwas körperlich betonten Drills raus sind oder ich sag mal weniger gefahren werden. In meinen Augen, man muss nicht pures Schädeln machen, aber man muss schon den Kontakt suchen und den Leuten halt auch klar machen, dass das halt der Sport ist, um den es geht. Und man hat in dem Sport, aber auch im Leben halt, und das muss man lernen, gerade in der Jugend, Situationen, wo man sich durcharbeiten muss und wo man nicht einfach hinwerfen kann und sagt, ich höre jetzt auf, das ist mir zu hart oder sonst was. Ja, deswegen muss ein gesunder Mittelweg sein. Nicht zu oft, aber hin und wieder muss man halt auch mal hingehen und sagen, wir machen jetzt mal einen Drill, den vielleicht nicht jeder sofort mag, aber der muss jetzt auch nicht schädlich sein fürs Gehirn oder so.
Na, nimm mal eine andere Situation. Wärst du dafür, im Training zu Boden zu tackeln, oder ist das für dich ein No-Go?
Nee, also wir machen es auch im Training. Wir haben, je nachdem zu welcher Situation in der Saison, und ich muss auch sagen, es muss für mich nicht das ganze Jahr über sein. Also ich finde es grundsätzlich interessant. Ich habe mir letztens wieder das Off-Season-Programm von der NFL durchgelesen, wie das so startet, ab wann man in Team-Activities geht, wann man dann Pads trägt, wann man Kontakt hat, wann man überhaupt erstmal mit der Defense arbeitet. Das sind so Phasen, wo ich sage, das finde ich mega interessant, weil da wird natürlich viel mehr Augenmerk auf die Athletik gesetzt und dann kommt man nur in eine kurze Phase, wo man halt wirklich diesen Kontaktsport hat. Das fände ich mega interessant, lässt sich aber bei uns halt nicht so wirklich durchsetzen oder umsetzen, weil natürlich zweimal die Woche Training bei so Hobbyverein, das reicht da nicht. Und
Zumal ja die NFL ja auch eine andere Technik hat. Ne? Da ist die Geschwindigkeit so groß, da reicht ein Bump, ja? Und dann ist der Typ aus dem Tritt und dann ist der nächste dran zum Tackle.
hast du gesagt, ich bin langsam?
Wir sind alle langsam. Ja?
Ja,
Und
das
ich
stimmt, ey.
meine, hier musst du mit dem ersten Kontakt den sicheren Tackle machen, sonst ist es ein Big Play. Aber ich bin mittlerweile so ein bisschen weg davon, dass ich im Training, wenn wir jetzt so Spielzüge durchgehen würden, also Offense gegen Defense, dass ich da zu Boden tackeln würde. Also man kann sehr viele Drills machen, wo du halt kontrolliert zu Boden gehen kannst. In so einem Open Field Tackling in einer Spielsituation ist es mir immer nichts, weil da hast du dann halt auch immer schon so die Schwierigkeiten, ja, Kreuzbandriss im Training, Bums. Dann sitze ich dann zu Hause und dachte, boah, hättest du früher abpfeifen müssen, war das jetzt sinnvoll? Hm. Gut, riskant ist es eh immer, aber man kann ja schon mal gucken, dass man das Risiko vielleicht minimiert.
Also wir sind bei uns irgendwann hingegangen, wir haben keinen, oder wir wollen, das passiert immer noch, aber grundsätzlich wollen wir nicht mehr tickeln, wenn er an uns vorbei ist. Weil alles halt das, was so in den Hinterkörper passiert, hinten in die Beine oder sowas, auch wenn es nur hinten um den Arm runterzieht, ist immer sehr verletzungsanfällig. Alles, was relativ frontal kommt oder von der Seite, das geht und wird meistens ein sauberer Hit.
Patrick Rocholla fragt hier, ist euch aufgefallen, dass es gerade einen ungemeinen Umbruch im Coaching gibt? Es gibt neue Generationen, die Alteingesetzten, die stur ihre Systeme spielen. Ich würde sagen, es ist kein Umbruch. Es gibt halt noch die Coaches, die, ich sag mal, übrig geblieben sind, die vielleicht noch das alte Coaching machen, die aber oben keine Rolle mehr spielen. Also wenn du so eine Coaches hast, die diesen alten Stiefel noch machen, dann sind die irgendwo in den unteren Ligen. Und die den modernen Weg gehen, die siehst du jetzt halt mittlerweile oben, weil nicht nur oben, es gibt auch in den unteren Vereinen schon viele, die das machen. Und warum? Weil es einfach sinnvoller ist.
Also ich muss auch sagen, man merkt, ist vielleicht, dass der ein oder andere alte Spieler wieder akquiriert wird als Coach. Und da muss man halt Glück haben, dass sie sich weiterbilden. Weil, also wir hatten es ja auch, wir haben so ein, zwei Jungs dazu bekommen, die früher mit, also wirklich zu Gründerzeiten gezockt haben und jetzt wieder da sind. Die haben sich aber mega up-to-date gehalten. Und kennen natürlich die heutigen Taktiken. Trotzdem merkt man da natürlich, man sieht es auch immer mal wieder in irgendeinem speziellen Drill, dass man dann doch nochmal zurückfällt, so in die alten Schemes oder in das alte Schema. Aber ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass man da so das Gefühl hat, es ist ein Umbruch. Einfach nur, dass sehr viele Spieler von früher wieder akquiriert werden, die helfen jetzt in den Mannschaften als Coaching oder als Coaches aushelfen, damit unterwegs sind.
Ja, wobei ich das auch nicht nur an dem, was gecoacht wird, festmachen würde, sondern auch, wie gecoacht wird. Ne? Das habe ich jetzt auch gerade vor 2-3 Jahren auch erst wieder gesehen, als ich ein Team besucht habe, dass dann immer noch ein Coach sagt, nun block doch mal. Wo ich dann sage, okay, dass dein O-Liner blocken soll, davon würde ich jetzt mal ausgehen, dass er es kann, aber wo ist denn jetzt die Message? Dieses Zwischenmenschliche und das lernt man halt nicht auf einer, das lernt man nicht auf einem Lizenzlehrgang, das lernst du halt nur von den Leuten, die das vormachen und da sollte eben der Trainer dann eben halt auch Vorbild sein und dann wird das auch so weitergehen und genau das ist das Wichtige, den Leuten zu sagen, was geht hier gerade ab, was hast du falsch gemacht, wie sollte es besser aussehen?
Ich muss sagen, da haben wir das ganz gut aufgestellt, das sind meistens die Head Coaches, die sowas mit vorgeben können, dass die Trainer halt wissen, was sie in der Saison beibringen sollen, in welchen Schemen getrainiert wird oder welche Techniken trainiert werden sollen und dann auch genau auf die Coaching Points eingegangen wird. Das funktioniert eigentlich und das funktioniert auch meist über den Head Coach. Je nachdem, was mal irgendwie gewechselt wird, muss man dann schauen, ob man da vielleicht nochmal eine Hilfestellung gibt. Aber da muss ich auch sagen, bei uns sind die Trainer alle mega miteinander vernetzt mittlerweile. War auch nicht immer so und die tauschen sich auch untereinander ganz gut aus. Das läuft vernünftig.
Und das ist nochmal ganz gut, dass du das sagst, weil der Kai hat nämlich vorhin gefragt, warum soll ein Head Coach GFL bezahlt werden und einer, der in der Jugendaufbau arbeitet, leistet nicht. Und da ist es ja eigentlich immer so, das würde ich jetzt so sehen, dass der Head Coach einer Herrenmannschaft GFL ja nicht nur das Männerteam macht oder nicht nur die Vorgaben fürs Männerteam, sondern halt für das ganze Team. Ist meistens ein Fulltime-Job und er bildet ja die Coaches aus. Ne? Das ist immer noch mal ein bisschen anders als jetzt in Anführungsstrichen nur der Headcoach einer Jugend. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Ich habe mir sehr viel während des Lockdowns sehr viel Input von dem Coach Strusberg gegönnt, der jetzt unsere Nationalmannschaft
ist. Ja, sehr guter Mann, den kennt man auch hier. Ja.
Ja, und also was der dann Richtung Trainingslehre da referiert hat, das ist einfach unglaublich, was da für eine Arbeit hintersteckt, mit welchen Punktesystemen Techniken bewertet werden in den Trainingseinheiten. Und das kann man auf ein Jugendprogramm gar nicht runterbrechen, weil in der Jugend, ich sag mal, allein durch Schule oder andere Verpflichtungen dieses Trainingspensum oder Trainingsniveau gar nicht so hochgefahren werden kann wie in der GFL. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Verdient haben es in meinen Augen beide gleich. Bekommen wird es wahrscheinlich immer nur der GFL-Coach, weil da natürlich dann auch mehr Sponsoren hinter sind, weil wieder eine größere Reichweite ist und darüber Geld generiert wird. Mit einem Jugendprogramm generiert man meistens nur Fördergelder, aber wenig über Sponsoring.
Ja, zumal der Headcoach in der Jugend ja meistens dann noch Fulltime-Job woanders hat.
Ja.
Ne? Und während der GFL-Headcoach, das ist ein Fulltime-Job.
Ja.
Ne? Und ja. Deswegen muss man dem dann halt schon ein bisschen Kohle generieren, aber dafür hat er halt auch mehr Verantwortung.
Ja. Und die sind natürlich auch dann oft schneller weg als gedacht, als ein Jugendtrainer, mit dem man sich vielleicht noch 4-5 Mal unterhält, weil die drei Eltern mit einem klarkommen oder sonstiges. Da ist so ein GFL-Kurs, ich meine, jetzt hat man ja wieder den Punkt da in Köln, da ist man halt schneller weg als gedacht.
Ja, wer hätte das gedacht? Martin Hanselmann ist gar nicht erst zum Stich gekommen. Ne? Ich glaub,
schade
der
eigentlich.
Ja, der schade. Hat sich das Comeback wahrscheinlich auch so ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, ich habe unter ihm einmal beim 24-7 Football Camp oder zweimal war ich bei ihm und wurde von ihm mitgecoacht, auch als Quarterback. Und mega, mega angenehmer Coach. Hätte ich gern gesehen, was der aus dem Team macht. Also hätte ich mir wirklich gerne angeguckt.
Der hat übrigens auch seinen eigenen Podcast, Football Hautnah, lohnt sich auch mal
reinzuhören. Habe ich auch noch nichts gehört, muss ich sagen.
Ja, da erzählt er so ein bisschen von seiner Football-Arbeit und seine Sicht der Dinge. Ist ganz interessant, kann man sich mal reinzwirbeln. Ich meine, wir sind natürlich der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Sagen, aber, ja. Ne?
Nein, aber der Hanselmann ist natürlich ein Hochkaräter als Trainer. Und ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, na, wenn der da auftaucht, dann sollte es doch vielleicht den einen oder anderen mal überzeugen. Aber anscheinend ist da das Misstrauen in den Vorstand dann doch größer, als Martin Hanselmann hätte kitten können.
Das ist immer schade, wenn dann, ich weiß nicht, ich stecke da nicht drin, man weiß nicht, warum es ist. Ich meine, es soll mir auch egal sein, aber ich finde es halt immer schade, wenn Programme, wenn man merkt, die haben irgendwo das Know-how, die Krokodiles haben es schon mal hinter sich, dass sie sich von unten wieder nach oben gearbeitet haben. Die haben auch eine super Jugendarbeit, schon jahrelang. Es ist einfach schade, dass dann wegen solchen Unstimmigkeiten halt der Erfolg von dem ganzen Team, wo so viele Charaktere dabei hängen, dann, einfach irgendwie so ins schlechte Licht gerückt wird oder einfach egal wird, sage ich mal. Ja, aber gut.
Ähnlich wie mit den Panthern, ne? Die haben das auch schon mal hinter sich gehabt.
Ja, auch Langenfeld damals hatte das ja auch hinter sich, dass die nochmal angefangen. Und man merkt ja, die Vorstände, die machen gute Arbeit, sonst würden die Vereine nicht so schnell sich wieder so gut entwickeln und dahin wieder zurückkommen, wo sie waren. Nur man muss halt schauen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, worum es da genau ging, aber es ist schade immer, sowas zu lesen.
Ja, ich meine, das ist halt so ein Verein, den kann man unter Traditionsvereinen irgendwo verorten. Und wenn dann so ein langjähriger Verein dann wegen sowas dann halt kaputt geht, das ist halt ein Stück Footballgeschichte, was da drunter leidet.
Ja.
Ne? Das finde ich halt schon sehr schade. Ja. Ja, Mensch, haben wir jetzt gut anderthalb Stunden hingekriegt. War doch ein netter Plausch, oder?
Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
Ja, denke ich doch auch. Mir war das auch sehr angenehm. Ja. Vielleicht sollten wir das Thema Jugendarbeit irgendwann mal fortsetzen, weil das hat ja hier in den Kommentaren eine sehr große Rolle gespielt hier. Sehr viel Raum eingenommen. Hat viele interessiert. Wenn du Bock hast, können wir da mal irgendwie in Kontakt bleiben und vielleicht mal noch eine Runde machen.
Unbedingt. Ich hau dazu dann gerne nochmal wen mit dazu an. Muss mal fragen, ob das okay ist. Wir waren vor kurzem das auf der Redcon mit dem Vorstand. Und da war auch ein Vortrag, Jugendfootball, der hat früher bei Munich Cowboys als Headcoach fungiert und hat da referiert. Mega. Also auch richtig gute Ansätze. Aber auch da muss ich wieder gucken, wie er heißt und mal anschreiben, mal fragen, ob er Zeit und Lust hat, dann gebe ich mal den Kontakt weiter.
Ja, wir haben ja hier bei den Coach Potatoes nämlich noch ein anderes Format, das nennt sich Five Guys. Und das kann man auch ein bisschen erweitern. Also Five Guys, wir sind da 5 Leute mit Oliver Nitschmann und Markus Meyer. Markus Meyer ist aus Italien, hat da die bei den Milano Seamen die Damen gecoacht. Und Oliver Nitschmann müsstest du eigentlich vom Namen her kennen, damaliger Panther U19-Trainer und hat da einige Titel eingeheimst. Mit denen machen wir ab und an mal eine Runde und diskutieren dann halt so Themen. Haben wir schon so ein paar draußen. Und da könnte man doch unter dem Motto dann auch mal nochmal Jugendarbeit diskutieren.
Gerne.
Dann bleiben wir doch mal in Kontakt.
Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ein heißes Thema für die nächsten Jahre.
Richtig. Hast du noch berühmte letzte Worte? Hast du ein Motto?
Nee, ein Motto habe ich nicht. Ich habe berühmte erste Worte. Ich darf nicht sagen, von wem, aber die hießen immer, trink nicht so viel, komm zum Training. das hat man immer ganz gerne gehört von einem Coach, der bei uns kurzfristig war. Und ansonsten eigentlich nicht, nee. Komm zum Training, ist die schönste Zeit in der Woche.
Richtig, da kann man den ganzen Frust der Woche loswerden.
So ist es.
Ja. Wie jemand mal sagte, Football ist wie eine Prügelei ohne Strafgesetzbuch.
Das ist es. Ey, ich lese hier immer wieder die Lokalzeitung, wo dann steht im Fußball Ausschreitung hier, Ausschreitung da auch mit Schiris. Und dann denke ich mir, beim Football, dafür hat man nicht mehr die Kraft und kann man sich auch nicht vorstellen.
Ja, also wer sich da noch mit einem Schiedsrichter abgibt, hat auf dem Feld irgendwas falsch gemacht.
Das ist es. Deswegen ist halt schön reglementiert auf dem Feld, aber da voll Gas. Und dann ist gut.
Johannes, es war mir ein Fest. Johannes Werner, Quarterback, Trainer, zwischendurch mal, und zweiter Vorsitzender der Gelsenkirchen Devils. War mir ein Vergnügen, dass du bei uns warst. Und ja, dann lass uns doch mal Pläne schmieden für eine Expertenrunde zum Thema Jugendarbeit. Ich muss noch mal kurz hier meine Litanei loslassen, bevor wir Schluss machen. Den Podcast hier, den könnt ihr dann später bei dem Streaming-Dienstanbieter eures Vertrauens dann anhören. Ob das nun dieser, Apple oder Spotify ist. Nur auf Spotify findet ihr unsere Playlist, den Kartoffelsalat. Bitte für alles 5 Sterne da lassen, Glocke klingeln, alles, ja, und kommentieren. Was hier kommentarmäßig heute abgegangen ist, ist der Knaller. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder so aktiv mitgemacht habt. So wünsche ich mir das. Das ist quasi wie am Lagerfeuer sitzen und sich Geschichten erzählen. Auf jeden Fall spannender als der Tatort um die Uhrzeit. Ja, und kurzer Programmhinweis, wir werden nächsten Sonntag nicht livestreamen, wir werden das am Dienstag machen, weil ich dann Sonntag in Rostock bin und kein Internet habe. Deswegen bitte schon mal vormerken, nächste Sendung am Dienstag hier dann bei Facebook. Jo, Johannes, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, na so unter Dolphins-Fans.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Freue ich mich drauf und ich like jetzt gleich erstmal alles und folge mal ordentlich, ne?
Alles klar, mein Lieber. Bis dann. Tschüss.
Ja, bis nächste Mal. Ciao, ciao.
Die Coach Potatoes.